du stellst fest, also beim Langstreckenwandern geht es eben nicht um die Anerkennung von außen, sondern es geht um das Glück von innen. Und da wird es dir so dermaßen scheißegal, ob du jetzt Zellulite oder Hängebusen hast. Und total skurril, ne? Also wenn ich da so durch die Gegend wandere, ich habe das Gefühl, ich bin da so sexy wie Wonder Woman, ne? Also ich fühle mich, wow. Ja, und bis ich also in die Stadt komme, dann gucke ich ins Schaufenster, ne, und stelle fest, nee, du siehst nicht aus wie Wonder Woman, du siehst aus wie eine 56-jährige Obdachlose, ne? Aber ist dir wirklich egal? Weil es wird dir so egal, wie dich andere Leute sehen, weil du fühlst dich toll.
Über 62.000 Kilometer. Das ist Christine Thürm in ihrem Leben bereits gewandert und ist damit die meistgewanderte Frau der Welt. Ich habe sie in unserem Podcast eingeladen und wollte unbedingt mit ihr sprechen, weil wir nicht nur von ihrer Begeisterung für das Wandern lernen können, sondern auch von ihrer Begeisterung für das Leben und ihrem Minimalismus. Denn das, was für sie beim Wandern gilt, hat sie auch auf ihr restliches Leben übertragen. Der große Luxus ist nicht das, was du dabei hast, sondern das, was du nicht mitschleppen musst. Nach zwei einprägsamen Erlebnissen in ihrem Leben tauschte sie vor über 15 Jahren ihren Job als Unternehmenssaniererin gegen den Job der Langstreckenwandererin. Seitdem ist sie jedes Jahr über 6 Monate unterwegs und wandert zum Beispiel von Mexiko nach Kanada oder komplett durch Asien. Wir haben natürlich sehr ausführlich über das Wandern gesprochen, über Schönheitsideale und wie sich die Beziehung zu ihrem Körper durch das Wandern verändert hat. Wir sprechen über ihren Minimalismus, über Glück und Zufriedenheit und warum gerade Frauen keine Angst haben müssen, alleine zu wandern. Das Gespräch ist voll mit spannenden Geschichten von Christine Thürmer und ganz viel Begeisterung und Positivität für das Leben, was einfach nur richtig ansteckend ist. Und damit willkommen zu einer neuen Podcast-Folge bei Rebellisch Gesund. Mein Name ist Jonas Höhn und jetzt geht es rein in das Gespräch mit Christine Thürmer.
Rebellisch Gesund, der Podcast von den Detox Rebels zu deinem gesunden Lifestyle.
Liebe Christine, schön, dass du hier in Köln bist. Herzlich willkommen.
Ja, danke schön und danke für die Einladung vor allen Dingen.
Du bist schon seit einigen Tagen und Wochen auf Tour. Wie fühlt sich das an, so auf der Bühne zu stehen vor hunderten Menschen und Menschen für das Wandern zu begeistern? Wie fühlt sich das an?
Also ich hätte mir das nie zu träumen gewagt, ne? Dass ich mal Hallen mit, also mittlerweile bin ich bei Hallen über 1000 Leute. Und die feiern mich teilweise wie ein Rockstar. Das ist natürlich schon toll. Also irgendwann fange ich mal an mit Stage Diving, ne, wenn das jetzt so weitergeht. Nein, das ist ein tolles Gefühl, vor allen Dingen, wenn ich dann merke, dass die Leute auch mit ganz vielen neuen Ideen und Anstößen und Anregungen nach Hause gehen. Das finde ich toll.
Was war so die inspirierendste Begegnung? Du hast eben schon im Vorgespräch gesagt, du nimmst dir auch die Zeit, vorher mit den Leuten zu sprechen, auch danach. Gab es so eine inspirierende Begegnung?
Ja, und zwar schon ganz am Anfang, also als ich vor vielen Jahren mit den Vorträgen angefangen habe, da war ich noch in Buchhandel und Bibliotheken ganz klein. Und das war so ein Schlüsselerlebnis, da war ich beim Buchsignieren, da kam so eine Dame an und sagte so, wegen Ihnen fahre ich heute mit dem Fahrrad nach Hause. Und ich sage, sehr schön, was habe ich jetzt damit zu tun? Ja, sagt sie, ich muss jetzt durch den Wald. Und das habe ich mich früher nie getraut, weil ich gedacht habe, ich werde überfallen. Und seitdem ich ihre Bücher gelesen habe, weiß ich, das ist totaler Quatsch. Also da lauert niemand im Wald. Und jetzt ist total befreiend, fahre ich mit dem Fahrrad nach Hause. Und da dachte ich, alleine schon wegen dieser Begebenheit hat sich das alles gelohnt. Also wenn ich Leute dazu überreden kann oder überzeugen kann, also diese Vorurteile, diese Ängste sozusagen fallen zu lassen und sich einfach zu entfalten. Allein das ist es schon wert. Das ist toll.
Kommen wir gleich, glaube ich, ausführlich auch dazu, weil du nämlich sagst, dass keine Frau irgendwie Angst haben muss, alleine zu wandern. Da werden wir gleich mal drauf kommen, warum. Ganz viele Menschen, Christine, haben ja immer so eine Challenge mit Schritten. Ich kenne meine Eltern, die wollen so jeden Tag diese 10.000 Marke erreichen. Hast du eigentlich auch so eine Challenge für dich, wenn du nicht wandern gehst? Also wenn du jetzt wie hier in Deutschland und unterwegs bist, hast du für dich so einen Bewegungsdrang? Oder?
Nee, die Challenge ist ja hier, wenn ich hier bin, so wenig wie möglich zu laufen. Also ich habe ja Urlaub. Also ich genieße es ganz im Gegenteil. Also bei mir geht es ja im Frühjahr mal los. Ich laufe in der Regel von Frühjahr bis Herbst. So, und wenn es also so auf die Wandersaison zugeht, die ersten Sonnenstrahlen kommen raus und alle rennen wie die Bekloppten raus, und weil die Sonne scheint, sitze ich in meiner Plattenbauwohnung und denke, oh, wie gut, ich muss nicht raus, ich kann hier bleiben, ich kann das jetzt noch genießen. Also, weil ich weiß ja, wenn ich einmal auf Tour bin, bin ich die ganze Zeit 6 bis 8 Monate am Stück draußen. Und deswegen genieße ich das, wenn ich hier bin, dass ich eben nicht raus muss. Wovon ich schon dazu sagen muss, ich lebe ja in Berlin und wenn das Wetter das zulässt, fahre ich eigentlich alles mit dem Fahrrad. Also so gesehen bin ich dann schon ein bisschen bewegt, aber wandern will ich dann eigentlich nicht, wenn ich da bin. Ja.
Du hast es gerade schon angesprochen, du bist immer ein halbes Jahr auf Tour, halbes Jahr hier in Deutschland, schreibst deine Bücher, gehst auf Tour und andere Gespräche. Jetzt geht's ja wieder los im Sommer für dich. Darfst du schon verraten, wohin es geht? Weil ich, wie ich dich kenne, hast du schon einen Plan und alles wahrscheinlich auch fest durchstrukturiert. Darfst du schon verraten, wohin es dieses Jahr geht?
Ja, und zwar, dieses Jahr ist insofern toll, als ja kein neues Buch gerade rauskommt. Ich habe also relativ viel Zeit und ich will, wenn alles so läuft, wie ich das geplant habe, natürlich sind die Flüge alle schon gebucht, ne, will ich 7 Monate unterwegs sein, vor allen Dingen in Asien. Und ich war ja letztes Jahr in Japan, musste zum ersten Mal eine Tour wirklich abbrechen und da will ich jetzt wieder hin. Also ich bin ja hartnäckig. Also ich will das jetzt.
Also die Tour, die du abbrechen musstest, die willst du jetzt quasi nochmal.
Genau, da will ich jetzt nochmal ran. Also so schnell gibt eine Christine Thürmer nicht auf.
Das heißt auch nur Japan oder dann sogar noch vielleicht übersiedeln irgendwo hin?
Nein, ich will mehrere asiatische Länder machen und mal gucken, also wie es das alles so auslässt, will ich jetzt noch nicht so im Detail erzählen, aber es ist im Prinzip 7 Monate die andere Seite der Erde.
Spannend. Du warst schon, du hast jetzt gerade schon angesprochen, letztes Jahr in Asien. Du hast angefangen auch mit, wo ich den Hut vorziehe. Ich war selbst in Kanada, aber du bist von Mexiko nach Kanada sogar gewandert. Das heißt, du hast ganz viele Destinationen schon gesehen. Meine Frage war so, als ich das alles so gelesen habe, wonach gehst du eigentlich? Also wie suchst du deine Wanderrouten aus? Nach welchen Faktoren wählst du aus, wie jetzt Japan oder Mexiko, Kanada? Wonach gehst du?
Ich liebe diese Frage, weil da sind die meisten, sagen wir mal, da machen die meisten Leute in Anführungsstrichen einen Fehler. Fehler warum? Ich weiß ja von den vielen Gesprächen mit den Fans, wenn die eine Tour auswählen, dann gibt's 2 Kriterien. Das ist erstmal, weil Tante Erna oder H.P. Kerkeling da schon war, muss das ja toll sein und deswegen mache ich das. Und das zweite ist irgendwie so diffus wegen der Landschaft. So, und mehr Kriterien gibt's eigentlich. Und das ist, finde ich, sehr, sehr schade, denn je länger so eine Tour wird, desto wichtiger ist es, dass die in möglichst vielen Faktoren genau zu dir passt und zu deiner persönlichen Lebenssituation. Und nur weil Tante Erna oder H.P. Kerkeling das irgendwie toll fand, heißt es ja nicht, dass es genau für dich jetzt passt. So, also das ist eigentlich die am wenigsten ausschlaggebenden Kriterien. Und Landschaft finde ich, also ich hatte mal einen Arbeitstitel für ein Buch, Landschaft ist mir scheißegal, weil ich finde, Landschaft ist eigentlich auch nebensächlich. Also das, worum es geht, hat nichts zu der Landschaft zu tun. Die ist eigentlich nur Kulisse, ist wie im Theater, ne? Ist die Kulisse toll, bist du erstmal positiv gestimmt, aber wenn das Stück scheiße ist und die Schauspieler sind schlecht, gehst du trotzdem in der Pause raus. So, das heißt, auch Landschaft ist es nicht. Also was sind denn so Faktoren, die wichtig sind? Das ist zunächst mal das Klima. Also die tollste Landschaft nutzt dir ja nichts, wenn du dir bei den Arsch abfrierst oder dich zu Tode schwitzt, wie in Japan. Das war der Grund, warum ich abgebrochen habe. Dann ist wichtig, Tante Erna will zum Beispiel jetzt unbedingt ins Hotel oder immer in eine Unterkunft. Vielleicht bist du jetzt aber eher der Typ, der will zeltet, dann bist du da auch falsch. Ne? Also was will ich, wie will ich die Unterkunft haben? Will ich lieber alleine sein oder will ich, was für Leute beim Pilgern total wichtig ist, will ich eine Community haben? Also so gibt's ganz unterschiedliche Faktoren und der wichtigste, der wird völlig unterschätzt, oder das ist eigentlich so einer meiner Hauptfaktoren, das ist das Preisniveau im jeweiligen Land. Also ich werde in meinem Leben nicht verstehen, warum jeder Idiot irgendwie nach Norwegen will. Also Norwegen, das ist das letzte Land, wo ich hin will, weil da ist die ganze Zeit schlechtes Wetter, es regnet und die Tafel Schokolade kostet 5 €. Also was soll ich da? Also ich bin da auch mal zwangsweise hingewandert, weil ich zum nördlichsten Punkt Europas wollte, aber okay.
So. Ich war in Norwegen, ich hatte Glück gehabt im Sommer. Wir haben eine kleine Roadtour damals gemacht. Ich war mega begeistert, aber ich kann verstehen, was du sagst. Aber du hast nämlich jetzt einen Faktor schon angesprochen. Für viele ist es die Natur, die Landschaft. Also für mich jetzt auch. Ich habe jetzt dieses Jahr Azoren für mich gebucht, weil ich die Landschaft da auch total super finde. Auch in Kanada. Ich wusste, okay, ich will jetzt auf diesen Berg, weil ich dann diesen schönen Ausblick haben möchte. Wenn das jetzt aber nicht deine Belohnung auch ist, wenn du dann oben bist, was gibt dir dann das Wandern? Also wie belohnst du dich? Ist es das einfach, ich habe dieses Projekt abgeschlossen oder was nimmst du aus diesem Wandern für dich heraus?
Also jetzt erstmal muss ich nochmal vorweg sagen, mit den Norwegen, also wenn jemand nur totaler Norwegen-Fan ist, super, also fahrt dahin. Ich möchte nur vorwarnen, also nur zu denken jetzt, aha, weil jetzt eben der und der Kumpel von mir das eben toll fand, heißt das, dass das für mich auch toll sein muss. Das war eigentlich die einzigen Bedenken. Also nichts gegen Norwegen-Fans oder Azoren-Fans, das ist alles okay, aber überlegt, ob das wirklich euer Ding ist oder ob ihr das nur übernehmt, weil das in allen Outdoor-Magazinen eben propagiert wird. So, also Landschaft ist es tatsächlich nicht. Das ist zwar irgendwie schön, aber wie schon nur Kulisse. Es sind ganz viele Faktoren. Das ist einerseits ist es die Senkung der Glücksschwelle. Das ist der Hauptfaktor. Das kann man jetzt mal ganz kurz auf den Punkt bringen. Wenn man beim Wandern, kann ich ja nicht mit Film rumtragen. Also Credo ist, beim Wandern ist der große Luxus nicht das, was man dabei hat, sondern das, was man nicht tragen muss. So, und das heißt, ich reduziere mich total. Meine gesamte Ausrüstung inklusive Rucksack wiegt gerade mal 5 Kilo. Dazu kommt dann nur noch ein bisschen Wasser und ein bisschen Proviant. Und das heißt, wenn du also jetzt über Wochen und Monate feststellst, wie wenig du brauchst, also diese ganz wenigen Sachen, und auch dann feststellst, dass die Glücksgefühle, die du unterwegs hast, die sind ja alle, die gehen ja total rein, also weil die total körperlich sind. Das ist so eine Woche Regen und dann kommt die Sonne raus. Du sitzt in der Sonne, genießt die Sonnenstrahlen und das ist einfach wow. Es ist nicht nur direkt, sondern es ist total körperlich. Und da gibt's halt viele Sachen. Also Essen hat einen ganz anderen Stellenwert plötzlich. Das wird halt wirklich wieder zum Grundbedürfnis. Also du kannst dich über Essen freuen wie sonst was. Oder Hygiene, also einfach dich wieder duschen zu können. Also all diese kleinen Sachen, die du im normalen Leben, in der Zivilisation, sag ich jetzt mal, gar nicht wahrnimmst, die sind plötzlich der totale Luxus und lösen diese Glücksflashes aus. Und wenn du wieder so zurückgehst, du gehst wieder auf das Glücksniveau eines Fünfjährigen. Den kannst du ja auch mit so einem billigen Schokoriegel total glücklich machen, ne? Und die meisten Menschen heutzutage, die brauchen ja nicht nur irgendwie eine teure Lindt-Schokolade. Nein, da muss es schon irgendwie ein teures Auto sein oder ein teurer Urlaub. Und das geht alles total runter. Und wenn diese Ansprüche sinken, dann wird es auch viel einfacher, hast einfach viel mehr Glücksmomente, weil das viel einfacher ist, diese Ansprüche zu erfüllen. Und das ist so das Erste, was einen glücklich macht. Also wenn du feststellst, wow, Ansprüche gehen nach unten. So, und das Zweite ist, dass Wandern gibt ein wahnsinniges Gefühl der Selbstermächtigung. Das hat wirklich auch ein bisschen was mit Macht zu tun. Also wenn du denkst ja, die Leute haben so Ängste, schaffe ich das, kann ich das, was ist da? So, und beim Wandern, du stellst fest, boah, ich bin jetzt 100 Kilometer gelaufen, also was für mich jetzt nicht viel wäre, ne? aber plötzlich, jetzt geht ja und ich kann auch 1000 und noch mehr oder ich kann von Mexiko nach Kanada wandern. Und dieser Körper, von dem dir gerade von der Industrie her, also von dieser ganzen Beauty-Industrie eingeredet wird, du musst jetzt irgendwie Sixpack-Muskeln haben oder Bikini-Figur und Kosmetik und pipapo. Und du stellst dir fest, nee, das tust du doch nur wegen anderer Menschen. Und beim Wandern stellst du plötzlich fest, wow, zu was dieser Körper alles in der Lage ist. Also dein Körper wird dein Instrument und der verschafft dir diese Glücksgefühle. Und plötzlich werden diese Schönheitsnormen, die fallen plötzlich total weg. Das ist, also gerade für Frauen ist das unglaublich befreiend, ne?
Aber du wanderst ja jetzt schon seit 15 Jahren. Und ich kann mir vorstellen, so wie du es jetzt so erzählst, auch mit diesem Glückszuwachs oder mit diesem Glücksgefühl, dass das so beim ersten, zweiten Mal ist. Aber ist das bei dir auch jetzt immer noch so, dass in dieser Vorbereitung immer noch so deine Füße schon jucken und du irgendwie los willst? Oder ist es für dich eher Routine, du willst ein Projekt wie jetzt Japan, das hat dich getriggert, dass du das abbrechen musstest und deswegen ist jetzt so der innere Schweinehund vielleicht so, ich will es jetzt nochmal schaffen. Wie können wir uns das vorstellen? Ist das so, juckt es dir schon in den Füßen oder ist es für dich eher ein Projekt, was du abschließt?
Gar nicht. Also das Tolle ist ja, also ich habe für mich wirklich den perfekten Lebensstil gefunden. Also ich bin jedes Jahr 6 bis 8 Monate in Deutschland, um eben Bücher zu schreiben, diese Shows zu machen und vor allen Dingen nächsten Touren zu planen. Und wenn ich hier bin, dann genieße ich diese Zeit total. Also ich genieße die tägliche Dusche, ich genieße die Abwechslung beim Essen, ich genieße das, dass ich mal ins Theater, dass ich ins Museum gehen kann. Das ist total toll. So, und dann aber wird das abgeschlossen und zwar ohne, dass ich jetzt traurig bin oder dass ich jetzt unbedingt, jetzt geht's wieder los. Und dann kommt einfach die nächste Phase. Dann bin ich 6 bis 8 Monate unterwegs. Und wenn diese Wanderphase zu Ende ist, dann bin ich auch nicht traurig, weil ich ja schon weiß, in 6 Monaten geht's wieder los. Das heißt, das Tolle ist, es ist einfach sehr sequenziell und ich möchte nie in einer Phase denken, oh, jetzt muss unbedingt die nächste kommen, sondern ich genieße jede Phase, so wie sie ist. Ich bin nie traurig, wenn sie zu Ende ist und ich jieper jetzt auch nicht, dass die nächste losgeht. Es ist einfach, es ist alles gut, so wie es ist.
Ist in einer guten Balance, könnte man sagen bei dir. Wie sieht denn so eine Vorbereitung bei dir aus? Ich weiß, dass du sehr akribisch bist. Wie lange planst du für so eine Tour und worauf kommt es auch bei dieser Vorbereitung an? Ich habe schon gehört, du hast irgendwie eine Excel-Tabelle, machst du und so. Also nimm uns da mal mit rein. Wie sieht das aus?
Also im Moment bin ich da gerade total gechallenged, weil ich bin 7 Monate unterwegs und ich weiß gar nicht genau, welche Trails ich jetzt wo schaffe. Das heißt, zum ersten Mal kann ich jetzt nicht so akribisch alles durchplanen, wie ich das sonst mache. Das macht mich total kirre, ja, weil ich bin da so Perfektionist.
So. Auch vielleicht ein Kontrollliebhaber? Magst du die Kontrolle?
Das hat wenig mit Kontrolle zu tun. Ich muss mal erklären, warum. Also einer der Vorteile, also was ich genieße beim Wandern, ist, die Gedanken wieder hemmungslos frei schweifen lassen zu können. Ich gebe dir ein Beispiel. Also erinnere dich mal so zurück, als du 16 oder 18 Jahre alt warst. Also ich weiß nicht, was bei dir war, aber ich habe in dieser Zeit, da sehr philosophiert man und politisiert und denkt über die großen philosophischen Entwürfe, gibt es einen Gott und politische Utopien und Pipapo. Ne? So, aber kaum fängst du an zu arbeiten, tritt es total in den Hintergrund, weil plötzlich bestimmt der Arbeitgeber, über was du den lieben langen Tag nachdenkst. Und die meisten haben dann auch noch eine Familie plötzlich und wenn die nach Hause kommen, bist du auch nicht Herr oder Frau deiner Gedanken, sondern dann übernimmt die Familie das Kommando. So, und ich fand das total befreiend. Ich habe ja auch einen sehr anspruchsvollen Job gehabt, womit quasi aufgezwungen wurde von außen, worüber ich nachdenke. Also ich hätte freiwillig jetzt keine Businesspläne gemacht für Firmen, ne? Das war zwar eine tolle Zeit, aber das war irgendwie halt, ich habe mir meine Gedanken nicht selber auswählen können. Und das ist halt großartig, wenn du unterwegs bist und plötzlich du hörst irgendwie einen Podcast oder du siehst irgendwas am Wegesrand, recherchierst, dass du denkst darüber nach. Das ist total toll, wirklich hemmungslos, ich sag wirklich hemmungslos, nachdenken zu können, zu was du Lust hast. Das ist toll, das kennt man eigentlich gar nicht mehr. So, jetzt kommen wir zurück zur Planung. Wenn ich jetzt nicht diese akribische Planung habe, dann fällt dieses hemmungslose Nachdenken so ein bisschen weg, weil ich eigentlich ständig überlegen muss, wo kriege ich jetzt das nächste Futter her? Wo kann ich wieder einkaufen? Wo gehe ich jetzt ins Hotel? Wo kriege ich wieder Schuhe her? Das kann ich zwar alles unterwegs recherchieren, das geht zwar, aber das nimmt mir von dieser Freiheit weg und ich bin immer so leicht im Stress, weil habe ich jetzt gerade Handyempfang, habe ich überhaupt noch genug Akkuleistung, um das recherchieren zu können.
Wie sind die Öffnungszeiten des Supermarktes?
Genau. Ne? Kriegt man unterwegs zwar alles raus, aber ich finde es für mich also befreiender tatsächlich, das zumindest in weiten Teilen vorher recherchiert zu haben, dass ich unterwegs eigentlich noch auf meine Excel-Tabelle, auf meinen Zettel gucken muss mit der Logistik und weiß, aha, da ist der nächste Outdoor-Laden, da ist der nächste Supermarkt und der hat die Öffnungszeiten. So, und wie sieht die Vorbereitungsphase aus? Jetzt mal ganz konkret. Das sind drei Phasen. Also erste Phase ist, was ist die Idee? Also eine Idee ist zum Beispiel bei mir, also meine Ideen schon sehr groß. Also die Idee ist zum Beispiel, ich wandere vom südlichsten zum nördlichsten Punkt auf dem europäischen Festland. So, oder ich wandere jetzt über die Kanarischen Inseln, wenn man es mal im kleineren sieht. So, dann gucke ich, ist diese Idee überhaupt umsetzbar? Gibt es dort Wanderwege? Gibt es dort genug Wasser und. So, das ist die kürzeste Phase. Die zweite Phase ist jetzt, dass ich diese Route wirklich akribisch zusammenstelle. Das heißt dann GPX-Track, das sind also Tracks, die kann ich mir aufs Handy laden oder aufs GPS-Gerät. Das heißt, ich weiß immer, wo ich hinlaufen muss. Ich halte mich da letztendlich nicht immer dran, weil dann gibt's halt mal ein Altschneefeld oder das Wetter ist schlecht oder ich muss einen Umweg über die Stadt machen. Aber ich habe zur Not als Default immer was, wo ich mich langhangeln kann. Das ist die zweite Phase, die dauert schon ein bisschen länger, wo ich quasi diese Tour zusammenstricke. Das ist auch wichtig, ich brauche die Kilometeranzahl, damit ich weiß, wie lange dauert das, passt das überhaupt zeitlich, wie muss ich jetzt Flüge buchen, komme ich da nicht in irgendwie Dürrephase oder sonst was rein. So, und dann kommt die dritte Phase, das ist die längste, da mache ich die Logistikplanung. Also ich gucke, wie komme ich dorthin? Wo sind Supermärkte? Das ist jetzt, wandere ich jetzt zum Beispiel durch Deutschland, da muss ich mir jetzt nicht jeden Lidl und Aldi aufschreiben, weil da gibt's genug. Bin ich jetzt aber zum Beispiel in Rumänien unterwegs, da habe ich halt in den Dörfern so maximal so ein paar Tante-Emma-Läden und die finde ich ja nicht mal auf Google Maps. Also teilweise muss ich dann mit Google Street View die Strecke abfahren und gucken, sieht da irgendwas nach Laden aus? Das mache ich jetzt nicht, wenn es in jedem Dorf irgendwie, wo ich weiß, da gibt es einen Laden. Aber es gibt halt Strecken, weiß ich nicht.
Und wie lange dauert das dann jetzt so von der ersten Idee bis, wo du sagst, jetzt habe ich alles akribisch geplant? Sind das 3 Monate oder?
Also du kannst Daumen mal Pi sagen, wenn du wirklich so akribisch planst, brauchst du ein Drittel der Zeit, die die Tour dauert, für die Planung. Also dauert die Tour 6 Monate, dann brauche ich 2 Monate. So, läufst du jetzt aber zum Beispiel sowas wie Pacific Crest Trail oder Appalachians, die langen US-Tour, dann ist das total kurz. Also das könnte ich aus dem Stand machen, weil dafür gibt's mittlerweile spezielle Apps, wo also wirklich alles drinsteht. Da lädst du dir die App runter und hast eigentlich alles.
Und für die Zuhörer und Zuhörerinnen müssen wir sagen, du planst ja so akribisch und so auch mit sehr viel Struktur, weil du natürlich keine Überraschungen haben möchtest beim Wandern, weil setzt sich ja schon einem Risiko aus und je öfters etwas passiert, Überraschendes, desto eher kannst auch mal schief gehen. Was ist denn mal schief gegangen? Also ich hatte schon gelesen in deinen Büchern und auch in anderen Podcasts hast du schon so ein paar Erlebnisse mal erzählt mit Blutegel und dann ist da das Blut runtergeflossen. Hattest du das Zelt stand unter Wasser, weil du ja auch viel in der Natur übernachtest. Aber was würdest du sagen so im Nachgang? Was war so ein Ereignis, wo du auch geschockt warst und wo du dann vielleicht sogar Glück im Unglück hattest? Weil du sitzt jetzt hier, ist alles gut gegangen, 15 Jahre lang. Toi, 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 auch für die nächsten Jahre. Gab es so ein Ereignis?
Ja, also mehrere auch. Und danke für diese Vorwegnahme, weil das ist wirklich ein Problem. Also erstmal vorneweg, Wandern ist eine risikoarme Freizeitbeschäftigung. So, ich mache ja jetzt weder Wüstentour noch Polarexpedition und schon gar keine Bergtour, bin ich viel zu blöd zum Bergsteigen. Also das heißt, das ist jetzt nicht wahnsinnig risikobehaftet, aber mir kann ja auch ein Autounfall passieren oder Blumentopf auf den Kopf fallen und so habe ich natürlich auch draußen Gefahren. Und es ist ganz klar, wenn ich stehe jetzt an so einem Steilhang und Altschnee fährt darauf, überlege mir, gehe ich jetzt darüber. Jetzt gibt es also den Wochenendwanderer oder den Ausflugswanderer, der steht genau vor dem Feld und beide denken, wir wird schon gut gehen. So, beide kommen wir in der Regel da auch drüber. Bloß, der Wochenendwanderer, der macht das vielleicht ein, zweimal im Jahr. Das heißt, statistisch gesehen hat er kein hohes Risiko, da was passiert. Ich mache das seit 20 Jahren, 6 Monate im Jahr, also 10 Monate am Stück. Und da ist irgendwann mal die Gefahr, es könnte doch mal schief gehen. Und deswegen bin ich besonders risikoavers. Das Tolle am Wandern ist, dass man in der Regel wohlgemerkt, die Risiken vorher einschätzen kann. Also ich habe mehr Angst als Beifahrer auf einer deutschen Autobahn. Weil selbst wenn sich jetzt alle an die, also der Fahrer die Verkehrsregeln hat, wenn da irgendeiner besoffen unterwegs zu mir reinfährt, bin ich trotzdem tot. Also ich kann das nicht wirklich beeinflussen. Beim Wandern kann ich in der Regel, also nicht immer, das ist nämlich jetzt, darauf will ich jetzt hinaus, mein schlimmstes Erlebnis, kann ich das vorher sehen. Also ich sehe diesen reißenden Fluss, ich sehe dieses Altschneefeld und ich kann mir überlegen, will ich das Risiko eingehen oder nicht. Und deswegen finde ich auch wieder befreiend, weil ich bin jetzt nicht auf das Schicksal angewiesen und ich kann das einschätzen. So, aber halt nicht immer. Und mein schlimmster Unfall, den hatte ich in Südaustralien auf dem Heisen Trail. Da bin ich an so einem Bewässerungskanal entlang gelaufen, der war seit Jahren stillgelegt, störte aber keinen, weil da regnet es eh nie. Und ich hatte das große Pech, ich war in einem El Niño-Jahr dort, wo es zum ersten Mal seit 40 Jahren wieder wahnsinnig viel geregnet hat. Der Kanal ist vollgelaufen und weil der nicht mehr in Stand gehalten wurde, hat der geleckt. Das Wasser ist unterirdisch rausgelaufen und hat eine unterirdische Höhle ausgespült. Die sah man aber nicht von oben, also da war eine Erdschicht drüber. Ja, und ich bin dann halt so da lang gelaufen und es war wirklich, wie so in der Bibel heißt es, der Erdboden tat sich auf. Das ist wirklich ein Horrorfilm, ne? Also du machst einen Schritt und du denkst, da muss doch jetzt irgendwie Grund sein. Aber da ist kein Grund, plötzlich wird es schwarz und da das nie passiert, realisiert dein Hirn gar nicht, was geht da eigentlich ab. Ja, und das Problem war, ich bin also 5 Meter tief in diese Höhle eingebrochen, habe mich mehrfach überschlagen und diese Höhle war zu allem Unglück, weil das Wasser nicht versickern, nicht richtig abfließen konnte, stand die Meter tief im Schlamm.
Oh. Ja.
Und ich bin dann also wirklich Meter tief, also wirklich 1 Meter in diesen Schlamm eingesunken und dachte jetzt, kennst du diese Gedichte so aus der Jugend, ne, wo man auswendig lernen musste, ich wirke wie der Moorreiter, also ich versinke jetzt hier im Schlamm und komme da nicht mehr raus. Ich konnte mich dann glücklicherweise ein bisschen also wieder rausziehen und ich hatte Glück im Unglück, weil nebendran war dann so ein Bauernhof und die haben mich dann wieder hochgepäppelt, also ich bin mit einer Wunde am Handgelenk ganz gut davon gekommen.
Was machst du denn? Ist denn da mal was passiert mit, ich denke jetzt an Infekte, an Durchfall, an Erkältungen und so, ne? Wenn du ja 6 Monate, 7 Monate unterwegs bist am Stück, gab es mal solche Phasen und dann pausierst du oder toi toi toi, ist dir nie irgendwie die Grippe mal gekommen oder so?
Auch schöne Frage, denn das Tolle ist, die Sorge treibt ja viele Leute, was mache ich, wenn ich krank werde? Das Tolle ist, du wirst unterwegs in der Regel nicht krank.
Weil du so voller Adrenalin auch vielleicht bist, ne, oder?
Gar nicht mal so Adrenalin. Der Körper ist ja letztendlich auf Steinzeitniveau gepolt. So. In der Steinzeit kann man sich nicht vorstellen, dass jemand freiwillig wandert. Das Konzept gibt's ja nicht, ne? So, das heißt, der Körper denkt, wenn du so losgehst, aha, jetzt läuft die, was soll das denn? Und dann, das akzeptiert er noch 1 Woche, noch 2 Wochen. Und nach 3 Wochen kommt der in seinem Steinzeithirn zu dem einzig möglichen Schluss, aha, die Frau ist auf der Flucht. Weil das Konzept Wandern kennt er ja nicht. So, und weil die Frau auf der Flucht ist, versucht er mich zu unterstützen. Das heißt, er fährt das Immunsystem hoch. Bei Frauen bleibt die Periode aus, weil schwanger werden auf der Flucht ist auch ganz blöd, ne? Schaltet den Hiker-Hunger ein, weil auf der Flucht weiß man nie, wann es da was zu essen gibt. Also falls es was zu essen gibt, futtern, futtern, futtern. So, und das schützt dich in der Regel vor Infektionskrankheiten.
Ah, spannend. Daran habe ich gar nicht gedacht, aber macht total Sinn, wie du das sagst. Machen sich denn... Du wanderst ja in den meisten Fällen alleine. Machen sich eigentlich Menschen um dich Sorgen? Musst du dich alle 2 Tage bei irgendjemandem melden, dass alles gut gegangen ist?
Ja, schön wär's. Also mein bester Kumpel, der hat bei meiner allerersten Wanderung, hatte der noch so ein Streifenkarte des Pacific Crest Trail neben seinem Schreibtisch hängen, hat dann immer so Stecknadeln reingesteckt, wo ich jetzt gerade bin. jetzt 20 Jahre später, wenn ich ihn anrufe, sagt er immer so, Christine, wo bist du jetzt eigentlich gerade, auf welchem Kontinent? Aha, in Asien, aha, welches Land? Weil ich bin das ja andauernd, ich bin ständig unterwegs, das heißt, sie sind nichts anderes gewohnt.
Und, kann man dich noch nicht tracken, so wie, ich habe das jetzt bei Super Bowl gesehen, alle haben den Flieger von Taylor Swift verfolgt, um zu wissen, wo sie lang fliegt. Das wäre ja mal eine Idee, dass man dich tracken kann live.
Also es ist so, man kann mich insofern tracken, als ich ja auf den sozialen Medien jeden Tag poste, also mit preußischer Disziplin. Also ich wundere mich selber, aber wirklich seit über 5, 6 Jahren poste ich auf Tour jeden Morgen, also wirklich jeden Morgen früh um 6. Wenn um 10 Uhr kein Poster ist, dann alarmieren meine Follower, glaube ich, die Polizei. Und wenn ich ja mal kein Handyempfang habe, warne ich die schon vor, damit der sich keiner Sorgen macht. Und so gesehen weiß man in der Regel eigentlich, wo ich bin. Und wenn ich jetzt gefährliche Touren mache, also was ich jetzt selten tue, aber manchmal kommt es vor, dann habe ich so einen Notfallsender dabei, das heißt den Fachbegriff Satellitenmessenger, wo ich dann auch zur Not einen SOS-Knopf drücken könnte.
Okay, gut zu wissen. Ich habe dich ja, das habe ich dir ja auch geschrieben, bei Hotel Matze gehört und habe mich sofort verliebt in diese Lebensfreude, die du so ausstrahlst und dieses Positive, wie du auf alles blickst und auch so einfach und pragmatisch. Und ich hoffe, das kommt auch bei den Zuhörern und Zuhörerinnen schon rüber, wie du hier mit uns sprichst. Und ich habe mich gefragt, ist diese Lebensfreude, die man ja unschweigerlich bei dir erkennt, ist sie durch das Wandern gekommen? Oder du hast ja eben schon erwähnt, du warst lange Zeit ja auch in der Wirtschaftswelt als Sanierungsexpertin tätig und hast Unternehmen saniert. Oder war die da auch schon, existierte die da auch schon? Oder kam die erst durchs Wandern?
Also ich war schon immer ein sehr frohsinniger, glücklicher Mensch. Also mein Prinzip ist, ich glaube, ich bin unglaublich reich beschenkt worden. Also kann man jetzt sehen, wo man will. Also ich bin sehr religiös. Ich glaube, Gott hat mich reich beschenkt. Man kann es auch sagen, das Schicksal hat mich reich beschenkt. Und ich sehe es als meine Aufgabe, aus diesen Geschenken, die ich bekommen habe, möglichst viel zu machen. Das heißt, A, möglichst glücklich zu sein und dieses Glück auch weiterzugeben. So, und jetzt weiß ich nicht, ob meine Mitarbeiter, die ich damals kündigen musste, das auch so sehen. Also ich habe zumindest als ich gearbeitet habe, auch wirklich versucht, authentisch zu sein und nicht Wasser zu predigen und Wein zu trinken. Ja, also auch den Leuten immer gezeigt, so ich bin bei der Sache, ich gehe da auch selber rein und ich weiß nicht, ich hatte zum Beispiel sehr schräge Erlebnisse mit den Firmeneigentümern, die mussten sich, glaube ich, zum ersten Mal in ihrem Leben darum streiten, dass die Geschäftsführerin ein größeres Auto fahren sollte. Also er hat gesagt, wir sind eine Firma, die steht kurz vor der Pleite, ich will keinen 5er BMW, ja, also warum kann ich nicht mit dem Fahrrad fahren, also das haben sie mir schon erklärt, ich muss jetzt repräsentieren, aber ich finde, ein Golf ist völlig ausreichend zum Repräsentieren und da mussten also wirklich mit mir streiten, weil ich halt auch das vorgelebt habe, was ich mache. Natürlich ist es durch das Wandern größer geworden, also einfach, weil ich total selbstbestimmt bin. Mir sagte mal jemand, das fand ich ein sehr tolles Kompliment, du bist der freiste Mensch, den ich kenne. Und ich habe es wirklich geschafft, also aber auch durch viele Lebensentscheidungen, die müssen jetzt auch nicht alle anderen Leute treffen, ich habe die halt für mich getroffen. Ich habe sehr viel Weichen früh gestellt, um diese Freiheit zu haben. Also mir war zum Beispiel schon mit 16 Jahren klar, ich will weder heiraten, noch will ich Kinder haben. Also ich habe jetzt weder was gegen Ehemänner noch gegen Kinder, aber mir war klar, das ist nicht mein Weg. So, und mir war auch klar, wenn ich schon arbeiten muss, also wenn ich schon 8 Stunden am Tag arbeiten muss, dann will ich dafür möglichst viel Geld verdienen. Das heißt, ich habe da auch sehr schnell Karriere gemacht, was den finanziellen Grundstock mir gegeben hat für die Freiheit. Das sind aber alles Weichen, die habe ich sehr früh gestellt. Und jetzt ernte ich halt das, was ich früh eingetütet habe. Heißt aber auch, und das ist in der logischen Konsequenz, muss man das auch sehen, ich werde in 30 Jahren wahrscheinlich Mutterseelen allein im Altersheim sitzen, weil ich habe keine Kinder und damit auch keine Enkelkinder. Also jeder zahlt seinen Preis, das ist halt meiner, aber ich bin sehr stolz drauf, diesen Freiheitsgrad zu haben.
Mhm. Und geholfen hat dir ja auch so ein Gespräch mit einer Psychologin. Ich kannte die vorher gar nicht und war froh, als ich es dann von dir gehört habe. Es sind die Leitmotive von Adrian Schweizer. Wo dir ja nachgesagt worden ist von der Psychologin, dass für dich die Intensität, die Macht und die Freiheit, dass das so Werte sind, die du verfolgst. Die Psychologin hat zu dir gesagt, 90% der Menschen sind eher auf Harmonie und Sicherheit aus. Macht es das aus, dass du so glücklich bist und so positiv, weil du wirklich so in voller Intensität lebst, weil du halbes Jahr wandern, halbes Jahr bist du hier und schreibst Bücher und so. Das ist ja wirklich sehr intensiv.
Also erstmal dieses Modell, also jetzt hast du es doch angesprochen, dann gerne erkläre ich es mal kurz, wie ich auch da drauf gekommen bin. Also schon ganz zu Beginn meiner beruflichen Laufbahn war ich zwar schon immer sehr erfolgreich, aber ich habe total polarisiert. Also Mitarbeiter und Vorgesetzte fanden mich entweder großartig oder konnten mich auf den Tod nicht ausstehen. So, und deswegen hat dann sehr früh ein Chef von mir beschlossen, du musst jetzt zu dem Führungskräfteseminar. Also ich bin da natürlich gleich am Wochenende zum Wandern anschließend gegangen. Ne? Und diese Führungskräfteseminare finde ich eher scheiße, aber das war wirklich sehr spannend, weil diese Psychologin sagte, okay, ich glaube, ich weiß dein Problem nicht und habe mir dieses Modell vorgestellt. Also es sind 8 Leitwerte, die nichts anderes sind als verschiedene Ausprägungen von 4 Motivebenen. So, da gibt's zum Beispiel das Antagonistenpaar, das ist Harmonie und Intensität. Das nächste wäre Sicherheit, Freiheit, dann gibt's Anerkennung, Macht und Fürsorge, Neugier. Und die sagte mir dann auf den Kopf zu, Christine, dein Hauptwert ist Intensität. Da hat sie den Nagel auf den Kopf getroffen und es hat mich total erstaunt. Ich sage, ja schon, aber wo ist jetzt das Problem? Also ja, und dann kam eben die Erklärung, ja, 80 oder 90% aller Menschen, die haben 2 Hauptwerte, nämlich Harmonie und Sicherheit. Und das sind die Antagonisten dazu. Das heißt, wenn es einen Konflikt gibt, schreist du Hurra, ist intensiv, stürzt du dich rein. Und alle anderen haben, oder die meisten haben eben Angst, weil bedroht ihr Harmonie- und Sicherheitsbedürfnis. Und da konnte man halt sehr viele Konflikte im Job erklären. So, und mit dieser Erkenntnis, Intensität und Freiheit und Macht als Hauptwerte und Neugier, habe ich mich dann auf die Unternehmenssanierung gestürzt, weil da kann man das genau brauchen, und dann eben mit dem Wandern. So gesehen weiß ich, also gerade mal 2% aller Menschen haben Intensität als Hauptwert. Deswegen bin ich wahrscheinlich eine sehr seltene Persönlichkeitsstruktur. Aber ich möchte jetzt nicht sagen, dass das der Grund ist, warum ich so glücklich bin. Ich glaube, auch als harmonie- und sicherheitsbedürftiger Mensch kannst du glücklich sein. Und es wäre von mir überheblich oder gar arrogant zu sagen, also nur wenn jemand, also jetzt die ganz anderen Werte, also wenn jemand Fürsorge, Anerkennung, Harmonie und Sicherheit, der hat dann wahrscheinlich eher eine Familie und einen sicheren Job.
Darauf wollte ich hinaus. Ich wollte nicht sagen, dass nur weil du Intensität hast, so glücklich bist, sondern dass du diese Werte hast und dann dein Leben, wenn man das jetzt objektiv betrachtet, danach auch so ein bisschen ausgerichtet hast. Und wie du sagst, wenn jetzt jemand Harmonie und Sicherheit hat, wäre vielleicht das Leben mit dem Wandern nix, sondern er wäre halt ja nur glücklich, wenn er Familie zu Hause hat, einen sicheren Job, vielleicht angestellt ist irgendwo. Also darauf wollte ich nur hinaus, dass so dein Leben mit diesen Werten ja übereinstimmt.
Genau. Das glaube ich, das macht tatsächlich Glück, aber ich möchte ja nicht sagen, dass du jetzt, um glücklich zu sein, diese Intensität haben musst. Also mit jedem Leitwerten kannst du glücklich sein. Du musst halt nur versuchen, dass du dein Leben mit diesen Werten in Einklang bringst.
Und deswegen fand ich dieses Modell spannend, weil ich das vorher nicht kannte und dachte, wie bei dir wird dann einiges klar. Und wir sind ja hier auch in einem Podcast, wo wir ja viel über Psychologie und so sprechen. Deswegen wollte ich das auf jeden Fall ansprechen. Du warst jahrelang, wie gesagt, in der Wirtschaft. Dann kam auf einmal der Peng und du bist mit dem Wandern losgegangen. Du hast dich aber nicht richtig vorbereitet, oder? Also wie konnte ich mir das vorstellen? Hast du ganz viele Blogs gelesen? Hast du dich mit vielen Wanderern unterhalten? Dich über Tiere informiert? Über das Wetter? Hast du extra Sport vorher gemacht? Also du bist einfach losmarschiert, oder?
Nein, überhaupt nicht.
Ich dachte beim ersten Mal, das war so, Jux, ich probiere das mal für mich aus.
Überhaupt nicht. Also, wie kam das? Ich bin Ende 2003, also wie im schlechten Film, am letzten Werktag vor Weihnachten in hohen Bogen aus meinem Job geflogen. Also wirklich so, sie haben jetzt 10 Minuten Zeit, ihre persönlichen Sachen zu packen.
Aber nicht, weil du nicht erfolgreich warst, sondern wahrscheinlich zu erfolgreich warst.
Weil ich zu erfolgreich war, also man eckt halt sehr an und aussehen, wenn die Sanierung erledigt ist, muss die Saniererin gehen. Also mich hat es damals kalt erwischt, weil mir das überhaupt nicht klar war. Das war mein erster Job in der Leitung. Also jedenfalls, ich stand dann da, halb in Tränen aufgelöst und dachte, was ist denn hier los? So, kurzfristig sind noch 2 andere Sachen passiert. Ein guter Freund von mir hat erst einen Schlaganfall bekommen, ist dann wenig später verstorben. Das hat mir nochmal gezeigt, hey, Leben ist kurz, ne? Also
ist endlich.
Also wenn du was machen willst, dann mach's jetzt. Und ich dachte, super, du bist an Weihnachten gekündigt worden. Wandersaison in den USA beginnt im April, hast du jetzt 3 Monate Zeit, dich vorzubereiten.
Ah, dann hast du dich doch in diesen 3 Monaten intensiv vorbereitet.
Okay. So, und das Tolle war, also ich bin ein sehr strukturierter und analytisch denkender Mensch. Ich saß da so zu Hause, es war wirklich, also war ich zum Schreien, ne? Also ich saß zu Hause, frisch gekündigt, war eh so ein bisschen deprimäßig drauf und dachte so, jetzt willst du Mexiko-Kanada wandern. Und guckte so an mir runter und dachte, na super, du hast also keinen guten Orientierungssinn, du bist nicht mal schwindelfrei, ohne Brille blind wie ein Maulwurf, X-Beine und Plattfüße, 5 Kilo Übergewicht. Also super Voraussetzungen, um aus dem Stand heraus einfach mal so von Mexiko nach Kanada zu wandern, ne? Und da dachte ich mir, ja scheiße, Christine, ja was kannst du denn eigentlich wirklich gut? Ja, was kann man als Unternehmen sanieren? optimieren, Businesspläne, Kosten- und Prozessoptimierung und das natürlich am besten so in Excel-Tabellen. Und da habe ich doch einfach mal beinhart gedacht, naja, vielleicht kann man das ja umsetzen. Und tatsächlich waren es die Fähigkeiten, die dann entscheidend wurden. Denn, also ist jetzt wirklich ernst gemeint, fit wirst du unterwegs zwangsweise. Also wenn du 5000 Kilometer oder 4000 Kilometer läufst, dann ist es eigentlich völlig wurscht, ob du von fit losläufst, weil wenn du halt nicht fit bist, dann läufst du halt am Anfang ein bisschen langsam. Also du wirst zwangsweise fit. Was sich aber nicht automatisch anpasst, das ist deine Ausrüstung. So, und bei meiner Recherche, also ich habe gedacht, ich mache das jetzt wie ein Businessplan, ne? Also Marktrecherche, dann werden die Kosten kalkuliert, die Termine festgelegt, die ganze Logistik, die Versicherung abgeschlossen, Controlling-System implementiert, also knallhart alles auf Excel, ne? Und schon in Phase 1, Marktrecherche, wurde mir also klar, aha, der wirklich ausschlaggebende Faktor für den Erfolg einer Langstreckenwanderung, das ist ein möglichst niedriges Rucksackgewicht. So, und das erziele ich nicht, indem ich im Fitnessstudio trainiere, das erziele ich, indem ich mich vor meinem Laptop hinsetze und Ausrüstung recherchiere. Und das habe ich 3 Monate lang gemacht. Und habe mich also akribisch vorbereitet und ich bin
das dann alles gewogen, ne?
Ich habe alles gewogen, genau. Ich habe also, in dem Fall konnte ich noch gar nichts, ich hatte ja keine Ausrüstung. Ich musste alles neu kaufen, habe also recherchiert, was wiegt das, was wäre das, habe alles in eine Excel-Tabelle eingetragen und dann rumoptimiert, bis halt Baseweight, heißt es, ein bisschen Basisgewicht meiner Ausrüstung von 5 Kilogramm rauskam. Und so bin ich dann gestartet, ne? Also völlig untrainiert, keine Trainingswanderung, kein Fitnessstudio, nichts. Stand ich an der Grenze und dachte so, jetzt geht's los, ne?
Und das ist aber auch deine Message, dass du sagst, jeder und jede kann wandern und kann losgehen. Da müssen wir kein Sportprogramm machen, da müssen wir nicht den Sixpack haben und irgendwie 50 Kilogramm wiegen oder, sondern jede Frau, jeder Mann, egal welchen Alters, natürlich jetzt, ne, wenn man noch körperlich sozusagen jetzt eine 90-Jährige wird ein bisschen schwieriger, aber grundsätzlich sagst du, jeder kann wandern.
Ja, und jetzt muss ich mir die lustige Geschichte erzählen. Ich mache diese Shows und bei meinen Shows gibt es immer eine Fragerunde. Und ich animiere also die Leute mir, also wirklich die hemmungslos Fragen zu stellen. Also die Leute schreiben es auf Zettel, die da auf der Bühne ausliegen und ich beantworte die meisten im zweiten Teil. Und meine Lieblingsfrage aus dem letzten Jahr, die hat auch eine Dame meines Alters gestellt, die schrieb da so, Frau Thürmer, nach mittlerweile über 60.000 Kilometern müssten Sie ja total fit sein. Warum sieht man Ihnen das überhaupt nicht an? Und ich liebe diese Frage. Also ich finde die wirklich großartig. Die Dame kann auch ganz pudelrot hinterher an. Ja, war nicht böse, das ist super, genau. Und ich fand die toll. Weil, und das habe ich eben unterwegs gelernt, schon auf meiner allerersten Wanderung. Also ich war so an der Grenze, also diese Pacific Crest Trail verläuft von der mexikanischen bis an die kanadische Grenze. So, und ich bin an der mexikanischen Grenze gestartet mit mehreren so durchtrainierten Surferboys. Also, weißt du, so Sixpack, braun gebrannt, unter 30, ich kann vor Kraft nicht laufen. Die sind sofort losgerannt, ne? Und ich stand da halt, ne, Plattfüße, X-Beine. Und das Lustige war, bei diesem Pacific Crest Trail beträgt die Abbruchquote 80%. Also nur 20% der Starten kommen auch wirklich an. Und das, was ich im Laufe der Zeit festgestellt habe, oder sehr schnell festgestellt habe, also wer es schafft und wer nicht, das liegt nicht daran, wie fit die Leute sind oder wie trainiert die sind. Sondern, und das ist ein toller Spruch, den die US-Amerikaner geprägt haben, ob du so einen Trail schaffst oder nicht, entscheidet sich zu 80% im Kopf und nur zu 20% in deinen Beinen. Denn wandern kann wirklich jeder. Also du musst nur einen Fuß von anderen setzen. Das ist nicht weiter schwer. Das Schwere ist das, jeden Tag wieder zu tun und das 5 Monate am Stück, egal wie sehr es stürmt und schneit. Und das hat weniger was mit körperlicher Fitness zu tun, sondern mit dem Mindset, dich immer wieder zu überwinden.
Und du hast, glaube ich, eine ganz besondere Beziehung zu deinem Körper. Du hast eben schon das so ein bisschen erwähnt, weil ich hatte das auch in einem Podcast gehört. Denn du bewertest deinen Körper nicht danach zu gefallen oder schön auszusehen, sondern vielmehr so gut wie möglich durchs Leben zu tragen. Beschreib mal ein bisschen deine Beziehung zu deinem Körper, weil ich finde, das würde so vielen Menschen so viel gut tun. Nicht dieses nach außen hin, hast du ja eben schon erwähnt, anderen zu gefallen, sondern so, hey, du hast einen Körper, der bringt dich von A nach B oder du hast einen Job und du kannst den von morgens bis abends erledigen. Also wie ist so deine Beziehung zu deinem Körper? Erzähl mal.
Also ich muss jetzt auch wieder eine lustige Geschichte erzählen. Die Thru-Hiker ist der Fachbegriff für Langstreckenwanderer. So, die Wanderer in den USA, die haben ein recht skurriles Ritual. Also nach so einer langen Wanderung, und wir reden hier von 5 Monaten am Stück, wenn die da angekommen sind, dann lichten sich viele, also nicht alle, aber die Beklopptesten, und dazu zähle auch ich, die lichten sich splitterfasernackt ab.
So, und obenrum wahrscheinlich. Oder
komplett.
Nur die Wanderschuhe an und dann.
Genau, nur die Wanderschuhe an. Also natürlich gibt's auch von mir mal Mitwanderer-Nacktfotos, die zeige ich aber nie in den Shows. wir haben uns alle versprochen. Nein, auf jeden Fall. Aber ich kann wirklich sagen, als ich den Pacific Crest geendet habe, also wir waren insgesamt so eine Gruppe von 10. Und wir standen da alle und keiner von uns hätte auch nur ansatzweise Chancen auf eine Modelkarriere gehabt. Also die Männer, also alle nur so abgeschmolzene Bierbäuche oder so Hungerhaken, ne? Die Frauen allesamt Zellulite, Hängebusen, mehr oder minder fortgeschritten im Stadium. So, und auf diesen Fotos, wir stehen da, wir strahlen in die Kamera, also wir posieren, wir wählen darum. Also du denkst, sind die jetzt bekloppt? So, und ich habe da lange drüber nachgedacht, weil die Amerikaner sind an und für sich ja sehr prüde. Warum sind die so quasi von Nacktheit besessen? Ne? Ja, und ganz klar, weil das Körpergefühl sich verändert. Also du musst dir vorstellen, was für ein Gefühl das ist. Du kommst da nach 4.500 Kilometern, kommst du an der kanadischen Grenze an und denkst dir, boah, das hast du jetzt geschafft. Du guckst an diesem Körper runter und du bist ja nicht blind. Du siehst, du hast immer noch Zellulite und Hängebusen. Ja? Und du denkst dir, was für ein geiler Körper, was der mir ermöglicht hat. Der war der Schlüssel zum Glück. Und du stellst fest, also beim Langstreckenwandern geht es eben nicht um die Anerkennung von außen, sondern es geht um das Glück von innen. Und da wird es dir so dermaßen scheißegal, ob du jetzt Zellulite oder Hängebusen hast. Und total skurril, ne? Also wenn ich da so durch die Gegend wandere, ich habe das Gefühl, ich bin da so sexy wie Wonder Woman, ne? Also ich fühle mich, wow. Ja, und bis ich also in die Stadt komme, dann gucke ich ins Schaufenster und stelle fest, nee, du siehst nicht aus wie Wonder Woman, du siehst aus wie eine 56-jährige Obdachlose, ne? Aber ist dir wirklich egal, weil es wird dir so egal, wie dich andere Leute sehen, weil du fühlst dich toll. Und das ist wirklich, was ich in den Shows auch den Leuten mitgeben will. Also nach so einer Wanderung, egal wie du in den Augen der anderen Leuten aussiehst, du wirst dich total wohlfühlen, weil du feststellst, zu was dieser Körper in der Lage ist. Und diese ganzen Schönheitsideale fallen total weg. Das Tolle ist, es sieht dich ja auch niemand unterwegs.
Außer du machst tausende Bilder für Social Media, aber das ist dir ja auch egal. Also du, ich zitiere dich, ne? Du sagst ja, du bist ja nicht dieses Hochglanzmodel irgendwie, was man aus Magazinen kennt, sondern du postest auch einfach Bilder, wo du jetzt nicht optimal im Licht und schön von der Seite und so, sondern dir ist das ja völlig egal.
Ja, es ist total skurril. Also mir hat meine Schwester gesagt, ja, sie posten ja auf ihrer Webseite so unvorteilhafte Bilder. Und ich denke mir immer, was für unvorteilhafte Bilder meint sie eigentlich? Also ich finde, ich sehe da gut aus, ne? Also ganz kurios war mein Verlag. Ich habe extra so ein Fotoshooting in den USA machen lassen, habe ich einen Fotografen bezahlt, der da ankam, weil ich wirklich realistische Fotos haben wollte. Und ich habe dem Fotografen gesagt, der hat auch schon mehrere Wanderer fotografiert, der wusste, was auf ihn zukommt. Ich sage, okay, wir machen erst Shooting und dann Duschen. Weißt du, was auf dich zukommt? Er sagt, ja, ich weiß, Beifahrerfenster runter, wegen der Belüftung, ne, wegen dem Hikerstick, aber alles klar. Ne? Und ich liebe diese Fotos. Ne? Ich sehe so dermaßen verdreckt aus, aber total glücklich. Dann sage ich zu meinem Verlag, also das ist doch ein tolles Coverfoto. Sagt, das können wir nicht machen, das wirkt abschreckend. Sie sehen ja nur so fertig aus. Ich sage, ich bin überhaupt nicht fertig, ich sehe doch großartig aus. Also es ist so irgendwie diese Diskrepanz zwischen der Wirkung und so, wie du dich fühlst.
Apropos sich fühlen, ich kannte den Begriff gar nicht vorher, aber beim Wandern gibt es anscheinend den Meltdown-Moment, also ein Gefühl, wenn man einfach mal keinen Bock auf irgendwas hat und man ist völlig fertig, es ist alles scheiße und man will eigentlich abbrechen und. Und du hast gesagt, dass du diesen Moment gar nicht spürst oder der gar nicht vorkommt. Und da wollte ich mal fragen, also du gehst dann frühzeitig Wellness und ne, du versuchst quasi deinem Körper dann etwas Gutes zu tun. Woran machst du das fest? Also wieso kommt es zu diesem Moment nicht? Hast du Frühwarnzeichen? Also kannst du da mal ein bisschen was schreiben? Woran erkennst du bei dir, in einem Tag, zwei Tagen könnte der Moment kommen, ich brauche jetzt Wellness und ich brauche jetzt mal einen Tag Ruhe?
Also das Gute ist, ich mache das ja nun schon 20 Jahren, diese Wanderung. Das heißt, ich kenne mich sehr genau und weiß, wann wird es zu viel. Und das Interessante ist, dass die Wellenleute abbrechen. Ich habe das in vielen Sachen erlebt. Also ich habe so diese Wandermarathons, diese Megamärsche, wie das da heißt, ne? Oder diese Wandermarathons immer mitgemacht. Oder ob du auf Langstreckentouren bist. Ne? Keiner sagt, ich pack das mental nicht mehr. Alle suchen einen körperlichen Grund. Also ich konnte nicht weiterlaufen wegen der Blasen oder wegen der sonst wie. Und ich denke mal, ja, ist gut, streichle den Saft über den Kopf. Also ich habe Leute gesehen, die sind mit Belastungsbrüchen in den Füßen, also mit Brüchen, noch 150 Kilometer gewandert. Also wenn du was wirklich willst, dann ist diese körperliche Geschichte eigentlich nebensächlich. Aber es traut sich keiner zu sagen, ich pack das nicht. Und dieser Meltdown-Moment kommt in der Regel nicht aus einer körperlichen Überlastung, sondern aus einer mentalen Überlastung. Die Leute haben sich zu viel zugemutet. Das traut sich aber halt keiner zugeben. Ich merke jetzt halt, oh, es läuft drauf hinaus. Ich liege eben nicht mehr wie sonst jeden Abend in meinem Bett und denke mir, wie geil ist das denn? Also mein Normalzustand ist, ich strecke mich abends auf meiner Isomatte aus und denke mir, boah, was für ein geiles Leben. So, wenn ich das jetzt 2 Tage am Stück nicht mehr habe, dann läuft irgendwas falsch.
Und dann sozusagen versuchst du schon gegenzusteuern.
Dann versuche ich gegenzusteuern. Und ich weiß eben, dass es in der Regel hat das nichts mit dem Trail zu tun. Es hat auch wenig mit körperlicher Belastung zu tun, vielleicht, dass ich mal einen Ruhetag brauche oder so, und vielmehr mit der Psyche. Das heißt, ich habe mich einfach in irgendeiner Art und Weise übernommen oder Situationen falsch eingeschätzt. Und dann musst du halt einfach gegensteuern. Und im schlimmsten Fall, wie ich jetzt in Japan passiert ist, zum ersten Mal, dass ich sage, okay, ich habe mich total verschätzt, die Faktoren sind gegen mich, dann muss ich halt auch mal einen Trail abbrechen.
Ich hatte nur so gedacht, als ich das gehört habe, dass man das halt aufs Leben ja auch so übertragen kann, ne? Weil wenn wir über Burnout sprechen, über zu sehr gestresst, dieses kennen wahrscheinlich die Zuhörer und Zuhörerinnen, wir liegen abends auf der Couch, eigentlich wollen wir Sport machen, aber wir sind erschöpft, wir sind müde, weil wir ja dann diese Frühwarnzeichen unseres Körpers, das muss jetzt nicht nur körperlich sein, kann auch mental sein, dass wir die gar nicht mitbekommen haben, weil unser Körper ist ja so schlau, er gibt uns ja dann Zeichen und sagt, du, vielleicht hast du dich überschätzt, ne? Mach jetzt schon mal Pause, bevor du eine Woche dann ausfällst. Und da dachte ich so, das würde uns ja so gut tun im Alltag. Deswegen war so die Frage auch, ob du das auch hast, wenn du nicht wandern gehst, also jetzt hier in Deutschland bist, ob du da auch so eine Beziehung zu deinem Körper hast oder zu deiner Psyche, dass du das auch früh mitbekommst, dass mit den Touren ist jetzt vielleicht zu viel, du brauchst jetzt mal einen Tag Wellness, Sauna oder so. Konntest du das auch übertragen auf das Leben hier in Deutschland?
Ja, und zwar, als ich noch gearbeitet habe, hatte ich ja einen Wahnsinns-Stressjob, ne? Also Sanierung ist wirklich beinhart. Du sitzt also jeden Tag, also ich saß da 6 Tage die Woche, 12 Stunden im Büro. Und das hältst du auch nur aus, indem ich quasi einen Trick hatte. Immer wenn ich morgens der Wecker geklingelt ist, also wenn ich aufgestanden bin, habe ich überlegt, was ist das Highlight dieses Tages? Also ich habe bewusst jeden Tag so gestaltet, dass es irgendein Highlight gibt. Also ich gehe essen oder ich gehe abends ins Theater oder ich gehe ins Kino. Damit war der Tag viel leichter, in Anführungsstrichen, zu ertragen, wo ich gesagt habe, so, ich habe ja was, auf was ich hinarbeiten kann. Und dieses Highlight habe ich dann aber auch beinhart umgesetzt. Das konnte auch einfach mal irgendwie eine Tasse Tee in einem schönen Teeladen sein oder einfach mal für eine halbe Stunde ins Museum. Aber das war total wichtig.
Okay, ein Highlight am Tag zu haben, das erinnert mich so ein bisschen an Café am Rande der Welt. Da ging es um das, nee, ich glaube, das ist so Big Five, ging es um einen Museumstag. Also so mit im Kopf zu haben, wenn du irgendwie stirbst oder je nachdem, wie du dir das vorstellst, dass du dann quasi als Führer durch dein Museum gehst und jeder Tag ist ein Bild und dir dann die Frage stellst, hattest du heute einen guten Museumstag? Daran musste ich so ein bisschen denken. Das ist jetzt so ein bisschen dieses Highlight am Tag zu haben.
Also ich kenne das Buch zwar nicht, aber genauso muss man sich das vorstellen. Ich glaube aber auch, jetzt waren wir ganz, ganz philosophisch. Ich mache jetzt mal einen großen Schwenk.
Ja, gerne.
Und zwar, wenn du unterwegs bist, kannst du die Leute, die du triffst, in 2 Kategorien einteilen. Und zwar die Von-Weg-Wanderer und die Hinzuwanderer. Von-Weg-Wanderer, das sind Menschen, die wandern gehen, weil sie mit ihrer bisherigen Lebenssituation unzufrieden sind. Also weil die Burnout haben, Jobkündigung, Frau weggelaufen oder was. Da steht also nicht im Vordergrund das Wandern, es steht nur im Vordergrund, aus einer unbefriedigenden Lebenssituation wegzugehen. So, und dann gibt's die Hinzuwanderer, zu denen ich mich zähle. Die heißt es nicht, für die steht im Vordergrund, etwas zu machen, zu was sie total Lust haben. Also die eigentlich relativ zufrieden sind und einfach was Neues ausprobieren wollen. So, diese Hinzumotivation ist eine positive, während die von weg eine negative ist. Und wie so oft im Leben, negative Motivationen tragen nicht sehr lange. Und deswegen warne ich davor, zu sagen, so, alles scheiße, Job, Burnout, alles ganz furchtbar. Ich gehe jetzt wandern so als Flucht. Mhm. Weil damit läuft man wirklich vor was weg. Das wird aber nicht lange tragen. Also da rate ich eher, bringt doch erstmal euer Leben in Ordnung. Also wenn ihr Burnout habt, dann läuft mit dem Job irgendwas falsch. Warum macht ihr einen Job, der euch nicht gefällt oder der euch so stresst? Bringt das erst in Ordnung. Also sonst wird das Wandern zur Flucht. Und das Schlimme ist dann, jetzt potenziert sich das. Also seit Harpe Kerkeling glaubt ja jeder, wenn es irgendwie ein Problem gibt, dann gehe ich wandern und dann fällt quasi die Weisheit wie Manna vom Himmel, ne? So, jetzt musst du dir vorstellen, wenn du dir gerade jetzt eine schwierige oder eine lange Wanderung vornimmst, du kommst da schon an mit einem Psychopäckchen, ne? Also du hast Burnout oder sonst die Probleme. So, und dann gehst du da womöglich auch noch pilgern, alle in deinem Schlafsaal schnarchen, das Wetter ist schlecht, du kriegst Blasen, das Essen findest du blöd. Und das wird zu viel, weil du bist ja schon vorbelastet. Und dann brichst du auch noch die Wanderung ab und fühlst dich noch schlechter als vorher. Nicht mal das Wandern habe ich jetzt geschafft. Nicht mal die Pilgerreise hat's rausgerissen. Ganz schlecht. Das heißt, je länger so eine Wanderung wird, desto mehr solltest du mit dir selber im Reinen sein.
Können wir auch schön auf den Urlaub übertragen, denn viele denken ja immer, wir fahren in den Urlaub, um uns zu entspannen von der Arbeit und dann wieder mit voller Energie zurückzukommen in den Job. Aber nicht, ich fahre in den Urlaub, weil ich Bock habe auf das Land, weil ich Bock habe auf das Wandern. Bei mir war es so mit Kanada nicht, weil ich Entspannung von meinem Job brauche, sondern weil ich einfach Lust hatte auf dieses Land, auf diese Natur, auf diese Landschaften. Also das kann man ja auch auf diesen Urlaub, weil dann sind ja ganz viele am Ende des Urlaubs immer noch nicht glücklich, weil sie ja auch vor etwas in Anführungsstrichen weggerannt sind. Und diese Frage, die hast du mir jetzt so ein bisschen vorweggenommen, weil die hatte ich auch, weil paar Kritiker und Kritikerinnen gibt es vielleicht da draußen, die dir ja auch in Anführungsstrichen ganz leise vorwerfen könnten, du läufst vor irgendetwas weg. Ne? Also du hast dich entschieden zu wandern und so, weil vielleicht irgendwas nicht in Ordnung ist und du läufst seit 15 Jahren, seit 20 Jahren vielleicht vor irgendetwas weg. Verstehen diese Menschen einfach nicht, dass du es machst, weil du da drin voll aufgehst und aufblühst?
Ich glaube, das ist einfach das Klischee. Also dass man, wenn man wandern geht, vor was wegläuft. Also hier geht's wieder im philosophischen Rat. Viele Leute kommen ja zu mir und wollen irgendwie Beratung oder Tipps für so eine Tour haben. Und erzählen mir, dass wie ihre Umwelt reagiert hat. Oder dass wer ihnen alles abrät und ihnen Angst macht und das könnte man nicht. Und da ist wirklich mein Ratschlag sehr ernst gemeint. Es ist auch so, überlegt euch, wer euch zu oder abrät. Und meine Erfahrung ist, als ich damals losgewandert bin, Menschen, die mit ihrer jetzigen Lebenssituation, mit der aktuellen Lebenssituation zufrieden sind, die haben mir in der Regel zugeraten. Weil die gesagt, die ruhen in sich, ne? Die fühlen sich nicht angegriffen und sagen, hey, wenn du dich verwirklichen willst, dann mach das doch einfach. Abgeraten haben mir hingegen die Leute, die mit ihrer eigenen Lebenssituation unzufrieden waren, aber sich nicht getraut haben, da auszubrechen. So, und wenn du da jetzt ankommst und sagst, hey, ich verwirkliche mich jetzt selber, dann hältst du denen ja einen Spiegel vor. Also die sehen dann, aha, da macht es jemand und wird womöglich glücklich, aber ich traue mich nicht. Also den muss ich jetzt runterziehen, das geht nicht. Das heißt, wenn die abraten, sagt das sehr häufig, also nicht immer, aber wirklich sehr häufig, was mehr über diese Person aus als über einen validen Ratschlag. Also überlegt euch, ordnet das richtig ein, wer sagt jetzt was.
Guter Hinweis. Du bist oft alleine unterwegs. Du hast ja schon
nicht oft, immer.
Immer, weil du es nicht magst in Gesellschaft. Also du magst es für dich alleine zu sein. Du hast ja schon gesagt, dir kommen dann tausende Gedanken und du kannst über alles nachdenken, philosophieren. Jetzt ist natürlich die berechtigte Frage von dem einen oder anderen, wenn du 7 Monate alleine wanderst, kommen da irgendwann mal Einsamkeitsgefühle bei dir auf?
Also das ist eine Standardfrage auch.
Ich muss sie stellen, Christine.
Aber die Leute ist immer, also die kommen sehr häufig. Ich bin alleine unterwegs, aber alleine ist nicht einsam. Also da gibt es einen großen Unterschied.
Ja, das nur als Einschub für die, die vielleicht jetzt neu zuhören. Wir haben eine ganz tolle Podcast-Folge zu Einsamkeit mit einer führenden Forscherin. Und sie hat Einsamkeit so beschrieben, das hat dann so bei mir auch Klick gemacht, deswegen wiederhole ich gerade nur die Definition. Einsamkeit ist, wenn wir eine gewisse Erwartung an Beziehungen haben, die aber in der Realität dann nicht eintreffen. Das heißt, wir haben eine Vorstellung von einer Beziehung zu Frau, Mann, zur Familie, zu Freunden, aber die Realität ist anders. Also sie ist vielleicht nicht so tiefgehend, sie ist vielleicht eher oberflächlich und das macht dann quasi dieses Einsamkeitsgefühl aus. Deswegen gebe ich dir vollkommen recht, alleine und einsam müssen wir trennen. Nichtsdestotrotz, wenn man natürlich jeden Tag über sich dann Gedanken macht, über alles, war eine berechtigte Frage, ob da Einsamkeit mal aufkommt.
Nee, weil, also hört sich jetzt ein bisschen blöder, wenn ich es sage, aber ich meine das jetzt ernst. Ich mag mich persönlich wirklich gerne.
Also das spürt man auch.
Also ich bin mit mir einfach, ich habe kein Problem, mit mir zu sein. Also also ich mag meine Gesellschaft. Also ich mag andere Menschen und ich glaube, das merkt man auch und das merken auch Leute, die zu den Shows kommen. Also ich nehme mir ganz viel Zeit für die Fans, ich rede mit denen, ich antworte auch auf Social Media mal auf alle Kommentare. Also ich bin jetzt kein Einsiedler, also ich liebe diese Kommunikation, ich mag das. Aber ich brauche es nicht. Das ist ein Unterschied. Ich genieße das im Gegenteil wirklich so. Dieses Alleinsein gibt mir ja die Möglichkeit, also ich kann komplett meinen Stil durchziehen. Das ist ganz wichtig, je länger so eine Wanderung wird. Also eben komplett den eigenen Stil und das eigene Tempo zu gehen. Und ich genieße auch die Zeit mit mir alleine. Ich höre unterwegs ganz viel Hörbücher und Podcasts. Das macht mir total viel Spaß, also einfach darüber nachzudenken. Also lustiges Beispiel, was ich dabei bringe. Als ich angefangen habe zu wandern, da waren die Micro-SD-Karten noch ganz klein. Da gab es nur so 2 Gigabyte. Ne? Und ich habe mir dann immer diese ganzen Hörbücher auf die Micro-SD-Karte geladen und habe mich dann also gezwungen, eine so eine Micro-SD-Karte komplett zu Ende zu hören. Da gab es damals am Anfang immer die Krimis, dann kamen so die Unterhaltungsromane, dann kam so die Klassik und am Ende, was so übrig blieb, war dann also irgendwie Goethe, Schiller, Shakespeare und in einem Fall das Nibelungenlied. In Mittelhochdeutsch mit neuhochdeutscher Übersetzung, kommentiert von Peter Wapneski. 10 Stunden. Ich dachte, so ein Scheiß. Und ich war in Florida unterwegs, auf dem Florida Trail. Und habe ich mir gezogen, ich dachte, Christine, das Prinzip ziehst du jetzt durch, du hörst dir jetzt 10 Stunden lang Nibelungenlied an. Und ich sage dir, ich war richtig süchtig. Also ich warte durch die Sümpfe mit den Alligatoren, Siegfried mit dem Drachenblut und Pipapo. Ich konnte überhaupt nicht mehr aufhören, ne? Weil ich plötzlich da, also Nibelungen hat ja ganz viele Motive, ne? Mit Loyalität, mit Treue und Rache. Und ich dachte, das ist ja alles eigentlich brandaktuell. Also 1000 Jahre alt, also brandaktuell. Und das ist das Tolle, wenn du einfach Zeit hast. Und ich genieße das total, eben nicht ständig abgelenkt zu sein von Fernsehgucken oder andere Leute, sondern wirklich, kein Mensch hört sich das 10 Stunden am Stück an. Aber ich habe die Zeit und die Muße und das ist schön, das ist total toll. Und so eine Sache mache ich ganz oft. Ich sehe unterwegs irgendwas Historisches, recherchiere das dann. Ich mache ja auch beknackte Touren. Also letztes Jahr habe ich das total geritten. Ja, da bin ich einfach die Frontlinie des Ersten Weltkriegs habe ich abgeradelt. Und weil es so toll war, habe ich dann die Frontlinie der Ardennenoffensive noch gleich mitgenommen. Also kein normaler Mensch würde das machen. Ich bin jetzt Experte im Zweiten und Ersten Weltkrieg. Ich fand das toll. Hat mich einfach interessiert und das ziehe ich dann halt durch. Und das genieße ich.
Trotz der ganzen Schönheit, trotz des ganzen Glücks und trotz der ganzen Positivität, die du gerade hier auch ausstrahlst, du hast es eben in so einem Nebensatz gesagt, müssen wir dieses Thema auch, finde ich, völlig zu Recht auch kurz besprechen. Denn du hast wunderbar gesagt, für jedes Leben zahlst du einen Preis. Was ist die Schattenseite deines Lebens? Welchen Preis zahlst du?
Die Schattenseite ist, dass man ja ziemlich allein auf weiter Flur steht. Also erstens finde ich eigentlich kaum noch Leute, mit denen ich mich über Wandern unterhalten kann. Ja, weil ich habe halt einfach schon irgendwie alles durch, ne? Ich glaube, das geht allen Leuten so, die halt in ihrer Fachgebiet halt die Experten sind. Und das Zweite, aufgrund meines Lebensstils gibt's immer so 3 Tage im Jahr, wo ich so ein bisschen depressiv werde. Das ist mein Geburtstag, das ist im Juli, das ist Weihnachten, das ist Neujahr. Also es ist alles so die Zeiten, die man so mit Familie und Freunden verbringt und ich liege dann immer irgendwo im Zelt. Also gerade Geburtstag im Juli ist ja Hauptwandersaison. Also ich habe meinen Geburtstag schon also überall auf der Welt verbracht. Das ist wirklich schräg. Und da denke ich schon, alle feiern jetzt und ich bin da jetzt halt, ich sitze da halt alleine rum. Und also ich werde jetzt nicht mehr depressiv oder breche auch nicht in Tränen aus, aber weil ich halt weiß, okay, das du zahlst für jeden Stil, Lebensstil deinen Preis und das ist halt meiner. Genauso wie ich wahrscheinlich, ich weiß nicht, wo ich in 30 Jahren sitzen werde, ich will ja eigentlich noch wandern, ne? Vielleicht sitze ich auch im Altersheim, da werde ich dann auch alleine sein, weil ich mich halt früh gegen Familie entschieden habe.
Du machst aber Mut, gerade für Frauen alleine zu wandern. Und das möchte ich als Message hier mit rausgeben. Deswegen hau mal raus, weil viele stellen sich vor, eine Mitte 50-Jährige, die völlig alleine durch Mexiko wandert oder durch Asien und wahrscheinlich die Sprache ja nicht spricht. Und das auch noch 6 Monate am Stück mit 5 Kilogramm Gepäck, ohne jetzt vielleicht irgendwie wahrscheinlich eine Waffe oder irgendwas anderes. Wieso können Frauen alleine wandern? Mach denen jetzt mal Mut, die uns zuhören.
Ja, also das ist wirklich eines meiner Lieblingsthemen, weil also mich macht das wirklich richtig wütend, dass den Frauen von der Gesellschaft, von den Medien eigentlich immer nur erklärt wird, dass sie Angst haben müssen. Also dass sie gefährdet sind, weil sie sind ja schwach und sie könnten überfallen und vergewaltigt und sonst wie werden. So, das stimmt natürlich theoretisch, aber ich finde nicht, dass ich jetzt mehr Probleme habe als ein Mann. Ich habe halt andere Probleme. Ich habe auch sehr viel Vorteile und diese Vorteile, die werden dir als Frau eben nicht erzählt. Und ich finde, dass bei Frauen gerade beim Wandern die Vorteile, die Nachteile bei Weitem überwiegen. Also Frauen sind eigentlich fürs Langstreckenwandern viel besser geeignet als Männer und zwar aus unterschiedlichen Gründen. Also das kann man unterscheiden zwischen biologischen Gründen und gesellschaftlichen Gründen. Fangen wir mit dem Einfachen an, gesellschaftliche Gründe. Dieser angebliche Nachteil, die Schwäche von Frauen, ist in Wirklichkeit nämlich ein Riesenvorteil. Frauen werden nicht als Bedrohung wahrgenommen und deswegen schlägt ihnen deutlich mehr Hilfsbereitschaft und Nachsicht entgegen als einem Mann. Also bestes Beispiel, wenn ich beim Wildzelten entdeckt werde, wieder eine lustige Geschichte, ich war quasi so ein Wochenende mit einem Freund unterwegs und wir lagen blöderweise, was ich uns nie tun würde, noch um 10 Uhr irgendwo in den Zelt rum. Passiert mir sonst nicht.
Eine gute Gesellschaft.
So, und irgendwo in der Mark Brandenburg, ja, in Deutschland eben, ne? Und es kam, wie es kommen musste, es kamen also 2 aufgeregte Bauern an und brüllten schon aus der Entfernung, du hast hier keinen Campingplatz und was wollt ihr hier? Soll ich zu meinem Kumpel, also du bist am besten jetzt nicht da. Also du hältst auf jeden Fall die Klappe und am besten machst du dich unsichtbar. So, und ich bin dann aus diesem Zelt raus, hab gesagt, oh, und dann sahen die mich schon, aha, Frau, 56, da kam schon mal, also wirklich, die Temperatur betrifft immer deutlich runter, ne? So, ich so, das tut total leid, also ich wusste, dass es ihr Privatgrundstück ist und wir sind natürlich sofort weg und Entschuldigung und sie können gerne warten, wir bauen sofort ab. Die Betriebstemperatur geht noch mehr runter und die Bauern haben sich dann verabschiedet mit den Worten, also sie können so lange bleiben, wie sie wollen, überhaupt kein Problem, wir hatten ja nur Angst, hier findet eine Jagd statt, dass ihnen da irgendwelche Kugeln da um die Ohren fliegen, also kein Problem, alles gut, viel Spaß. So, und ich wette mit dir, hätte jetzt mein Kumpel, der war irgendwie Anfang 40, gut gebaut, so ein bisschen kräftiger Typ da rausgegangen, das wäre nicht so gut ausgegangen, weil diese beiden Bauern hätten sich bedroht gefühlt und die Situation hätte sich eskaliert. Das ist jetzt nur ein Beispiel, egal ob es jetzt Trampen ist, ob das jetzt, ich muss nach Wasser oder nach dem Weg fragen oder der Förster, also Frauen haben es da deutlich einfacher. Auch nochmal zu den Gefahren, also natürlich hast du theoretisch als Frau die Gefahr eines sexuellen Übergriffs. So, aber wenn du es mal realistisch betrachtest, also in meinen Shows gucke ich mir dann immer einen Mann im Publikum aus und sage, so, stellen Sie sich mal vor, Sie sind ein böser Vergewaltiger. Würden Sie sich bei dem Wetter nachts im Wald in den Bäumen verstecken und warten, bis eine alleinwandernde Frau Türmer vorbeikommt? Dann lacht der ganze Saal und allen wird klar, das ist idiotisch.
Also, die meisten haben ja vor dir wahrscheinlich Angst.
Genau, ne? Die haben vor mir Angst und ist einfach unrealistisch. Das heißt, wenn du die Polizeistatistik anschaust, die meisten sexuellen Übergriffe sind sowieso Beziehungstaten und wenn dir irgendwo jemand auflauert, dann noch eher in einer Stadt, wo einfach viel mehr Leute vorbeikommen. So, also das ist einfach unwahrscheinlich. So, und jetzt kommen wir mal zu den biologischen Vorteilen. So, und ich möchte jetzt auch klarstellen, es geht jetzt hier nicht um besser oder schlechter. Also ich will jetzt nicht sagen, Frauen sind besser. Es ist kein Wettbewerb hier, ne? Ich möchte einfach nur mal.
Wir sind genetisch einfach anders.
Genau. So, und mir ist wirklich klar, ich werde nie mit einem gleich alten, gleich trainierten Mann mithalten können, wenn es um punktuelle körperliche Spitzenbelastungen geht. Das ist einfach biologisch Quatsch. Also der männliche Körper ist da viel besser für ausgelegt. So, aber beim Wandern geht es aber weder um Kraft noch um Geschwindigkeit. Es geht um Ausdauer. Und das, was ich jetzt erzähle, das hat leider jetzt keine, die statistische Stichprobe ist zu gering, aber ich habe da so eine These dazu. Wenn du dir also Wanderer nach so einer 4000 Kilometer Wanderung anschaust, dann sehen die Frauen eigentlich noch ganz passabel aus, während die Männer also wirklich am Zahnfleisch gehen. Hm. Und die These ist, wie ich gesagt, es gibt keine Untersuchungen dazu, aber es ist meine Theorie. Der männliche Körper ist dafür ausgelegt, wirklich Energie schnell freisetzen zu können. Deswegen kann ich da auch nicht mithalten bei der punktuellen Spitzenbelastung. Der weibliche Körper ist so ausgelegt, dass er immer noch eine Notfallreserve hat für den Fall einer Schwangerschaft. Das heißt, je länger diese Ausdauergeschichte wird, die Männer powern sich aus und sind völlig fertig. Die Frauen haben immer noch da so eine Restreserve da hin und her, die haushalten halt besser. Der weitere Punkt ist, dass Männer, und ich verallgemeinere jetzt bewusst, ist auch jetzt nicht böse gemeint. Ich hatte mal einen Wanderkollegen, so mit dem das einzige Mal, dass ich mit jemandem zusammengewandert bin. Ich habe immer in der Staubwolke hinterher geguckt, ne, weil der viel, viel schneller war, war ein Mann. Und da habe ich gesagt, ja, jetzt such dir doch einfach mal einen gleich alten, gleich trainierten Mann, dann musst du nicht ständig auf mich warten. Sagt er, um Gottes Willen, ich werde nie mehr in meinem Leben mit einem Mann wandern. Also entweder alleine oder mit einer Frau. Sag ja, warum das denn? Ja, sagt er, mit Männern, das wird immer in Wettbewerb. Also da traut sich keiner zu sagen, ich brauche jetzt mal eine Pause oder ich kann jetzt nicht, ich brauche einen Ruhetag. Die Geschwindigkeit orientiert sich immer am schnellsten. Und das ist mir zu viel, weil das kannst du nicht über Wochen und Monate durchhalten. Das heißt, entweder ich gebe in der Frau, die ist eh schwächer, dann bin ich der Stärkere, oder ich gehe alleine. Da mag es sicherlich jetzt Ausnahmen geben, aber das ist auch meine Erfahrung. Und gerade Männer unter 30, die sind da besonders gefährdet. Die haben auch tatsächlich die höchste Abbruchquote. Obwohl sie in der Blüte ihrer körperlichen Leistungsfähigkeit stehen, aber die überanstrengen sich total, weil die halt nicht Maß halten können. So, und Frauen hingegen, die wissen sowieso, sie können da nicht mithalten und hören viel mehr auf ihren Körper.
Also, liebe Frauen, es gibt keinen Grund, auch sowohl biologisch als auch gesellschaftliche Gründe, nicht mal alleine, man muss ja nicht groß anfangen wie du, 6 Monate, sondern man kann ja auch mal eine Woche anfangen, einfach mal alleine los zu wandern. Und da wollte ich dich mal fragen, wie, du hast schon die Hilfsbereitschaft angesprochen, weil es gibt eine ganz tolle, kann ich dir auch empfehlen, vielleicht macht es dir auch Spaß, auf YouTube gibt es eine tolle Serie von Finn Kliemann, von dem Kliemanns Land, das ist ja so ein Do-it-yourself-Bauernhof in Hamburg. Und die haben, also es nennt sich Road to Bruno, denn die möchten einen Spielplatz bauen. Und die möchten von dem besten Spielplatzbauer erfahren, wie baut man denn diesen Spielplatz, worauf kommt es an? Und deswegen fahren die mit so einer ganz alten Limousine von Hamburg nach Italien und machen überall Halt, um sich so Inspiration zu holen, quatschen mit Menschen. Und es sind 6 Teile und in dieser Doku sieht man so wunderbar, weil die haben dann eine Panne, dann läuft da was schief und dann wollen die da noch was herausfinden. Und man merkt in dieser Serie, wenn die offen auf Menschen zugehen, fragen und dass alle eigentlich hilfsbereit sind, helfen wollen. Die geben denen sogar noch Tipps, die machen irgendwas umsonst für die. Und da wollte ich mal so fahren, weil mich das so positiv überrascht hat, weil wir denken ja immer, Menschen sind egoistisch und sind aggressiv und so. Aber da hat man auch wieder so wunderbar gemerkt, wenn wir offen aufeinander zugehen, wollen wir uns ja alle gegenseitig helfen. Machst du diese Erfahrung auch beim Wandern, dass eigentlich alle, die du triffst, dich auch irgendwie unterstützen wollen oder helfen wollen, wenn was ist?
Also erstmal, die Grunderfahrung ist, die Menschen sind eigentlich gut. Und wie du sagst, sie wollen eigentlich helfen. Es gibt ganz, ganz wenige Ausnahmen. Also ein einziges Mal bin ich mal vom Hof gejagt worden, habe ich nach Wasser gefragt. Ich hielt mich wahrscheinlich für eine Obdachlose. Oh. So. Aber ansonsten, wenn du auf Leute zugehst, gerade als Frau, ich glaube, als Mann ist das wieder eine andere Geschichte, weil da wirst du wieder als Bedrohung wahrgenommen.
Es waren aber 2 Männer, also ne, in dieser Reportage oder in dieser Doku, das nur als, genau.
Also du musst natürlich erst mal versuchen, eine Distanz zu halten. Also das heißt, wenn ich jetzt, nehmen wir mal an, ich frage nach Wasser, dann renne ich da nicht in den Garten rein, sondern dann klingel ich erstmal und oder warte, dass jemand im Garten ist und frage dann höflich, ne, und sag dann auch gleich so, ich bin Wanderin, kann ich Leitungswasser haben? Also ich sage auch betont, ich will kein Geld, ich will nichts, was Geld kostet. Und wenn Leute sehen, dass du nicht bettelst oder nicht nichts essentiell von ihnen willst, dann kommen sie an. Also meistens gehe ich dann nicht nur mit Wasser, sondern irgendwie mit Ostereiern oder Obst oder sonst noch was raus, weil sie eben helfen möchten.
Sehr schön, Christine. Ganz am Ende habe ich mir noch ein Thema für mich rausgesucht, weil das so unterbewusst zwischen den Zeilen bei dir in den Artikeln und in den Gesprächen, die ich so gehört habe, rausgekommen ist. Du hast eben schon das Gleiche gesagt. Es gibt ein Zitat von dir. Unterwegs ist der große Luxus nicht, was du dabei hast, sondern was du nicht mitschleppen musst. Und ich habe mich gefragt, als ich das gehört habe, trifft das nicht auch auf unser Leben zu? Ist nicht der Luxus das, was wir nicht haben? Wir denken immer, wir müssen weiter, höher, schneller und noch viel mehr. Und ich habe mich gefragt, ist nicht eigentlich der Luxus, mal loszulassen und minimalistisch zu leben? Ist das nicht der Luxus?
Es ist total, also du sprichst mir aus der Seele. Ganz lustiges Beispiel, was man kaum glaubt. Ich habe früher mal geraucht.
Oh.
Ist lange her. Der Schritt zum Nichtraucher war wirklich, als ich mir klar geworden ist, wenn du mit dem Rauchen aufhörst, dann gibst du nicht was auf, sondern du gewinnst was. Du musst nicht mehr immer zur Zigarette greifen. Das ist toll. Also du musst es einfach andersrum betrachten. Und genauso ist es mit diesem Minimalismus. Ich hatte auch so ein durchschlagendes Erlebnis. Also ich wohne mittlerweile, seit ein paar Jahren habe ich nämlich wieder eine eigene Wohnung. Also ich war jahrelang technisch gesehen obdachlos. Also ich hatte eine Meldeadresse bei Freunden. Und immer wenn ich von der Tour zurückgekommen bin, war ich dann erstmal irgendwo auf dem Sofa und habe dann sehr schnell innerhalb von einer Woche immer irgendwo WG, Untermiete, Pipapo gesucht. Seit einigen Jahren wohne ich in einer Plattenbauwohnung in Berlin-Marzahn. 25 Quadratmeter. Und keiner von meinen Freunden will da tot über den Zaun hängen, ne? Und ich hatte mal einen Freund, das war sehr bezeichnend. Wir sind gleich alt, kennen uns schon urlange. Wir haben beide mal Karriere gemacht, bloß er ist immer noch in seinem Karrierejob. Und hatte klassisches Burnout. Also richtig schlimm. Ich habe ihn dann am Telefon, ich telefoniere sehr viel, wenn ich wandere, dann total gecoacht und sage mal, ja, ich weiß nicht was, du hast doch gut verdient, du hast doch Ersparnisse. Mein Gott, dann kündige jetzt einfach und leb deinen Traum. Und was soll denn passieren? Im schlimmsten Fall musst du halt dein Einfamilienreihenhaus aufgeben, dann ziehst du halt wie ich in Plattenbau. Ich hätte mal nicht das Wort Plattenbau in den Mund nehmen sollen. Also der ist völlig durchgedreht. Und da habe ich erst gemerkt, wie er sagt, ja, was sollen denn dann die Leute denken und da kann ich ja keinen mehr empfangen. Und es stimmt, also ich kann bei mir niemanden einladen, weil meine Wohnung ist so klein. Ich habe nur einen einzigen Stuhl. Also ich habe auch gar keinen Tisch. Also ich kann aber nicht, wo die Leute hin sind. Aber ich finde das toll. Also ich habe auch die Wahl. Entweder ich hole mir eine Waschmaschine oder einen Kühlschrank. Also beides passt nicht rein. Ich habe mich für Kühlschrank entschieden und muss jetzt halt immer fremd waschen. Aber ich finde das jetzt nicht schlimm. Und ich habe echt festgestellt, das ist so toll. Also mit dieser Wohnung. Ja, da ich habe keine Möbel, ich habe nichts. Aber das ist eigentlich ist es die große Freiheit.
Das nimmst du da raus, diese Lust auf dieses Minimalismus, ne, minimalistische ist, weil du das als Freiheit für dich spürst.
Genau. Also ich muss jetzt nicht überlegen, also diese Plattenbauwohnung ist wahnsinnig günstig. Das heißt, ich muss jetzt nicht überlegen.
Ich glaube unter 300 Euro, ne?
Genau.
Hatte ich gehört.
Ja. Ich habe jetzt eine Mieterhöhung gekriegt, ich bin jetzt bei 308. Aber immer, also auch noch gut, ne? Und das ist halt jetzt so, du musst nicht überlegen, vermiete ich die unter, wo packe ich jetzt die Möbel hin? Also, und vor allen Dingen, wenn du jetzt wie ich im Zelt lebst, auch 2 Quadratmeter, dann ist also 25 Quadratmeter Plattenbau, ist der Hammer. Das ist totaler Luxus.
Und du lehnst ja sogar, du könntest ja eigentlich super viel, also du hast ja sehr viel Geld auch verdient als damals in deiner Karriere in der Wirtschaftswelt, verdienst natürlich jetzt auch Geld durch deine Tours und durch deine Bücher. Du könntest ja noch viel mehr Geld verdienen, wenn du einfach mal Sponsoring annehmen würdest. Aber auch das lehnst du ab.
Also das lehne ich total kategorisch ab. Also Sponsoring finde ich furchtbar. Also ich finde es immer eine Art der Prostitution. Aus mehreren Gründen. Also erstmal Sponsoring. Also von meiner Ausrüstung hängt im schlimmsten Fall ja mein Leben ab. Also ich will es nicht dramatisieren, das ist eher selten, aber kann mir passieren. Das heißt, ich will genau die Ausrüstung, die ich will und nicht, was mir ein Sponsor irgendwie vorschreibt. So, was aber noch viel schlimmer ist, Sponsoren wollen ja tolle Fotos und die wollen auch tolle Gegenden. Nun bin ich der Experte für Gegenden, wo keiner hin will. Also ich bin die Frau, die im Juli durch die ungarische Tiefebene läuft. So, was soll ich denn bitte dafür Fotos machen? Also da würden mir die Sponsoren auch gleich sagen, so, was soll das denn? Lustig war, eine namhafte große Outdoor-Marke kam auf mich zu. Also es war total kurios. Die haben nicht mal gefragt, ob ich da mitmachen würde. Die fragten gleich, ja, Shooting wäre im Juli, sag uns doch schon mal, welche Kleidergröße und Schuhgröße du hast. Ich war versucht zurückzuschreiben, ihr habt sowieso keine Damenklamotten mehr in meiner Größe. Ne? Er hat einfach nur geschrieben, ich lass mich nicht sponsern. Und die so, wie, du lässt dich nicht sponsern? Nein, mache ich nicht. Und das ist so ungewöhnlich halt, weil alle in dieser Szene davon leben. Und nee, ich möchte mich nicht verkaufen.
Genau, und du möchtest nämlich auch nicht, das habe ich auch rausgehört, du willst nicht reich werden. Und dann habe ich mich gefragt, was willst du denn werden? Was ist so dein Wunsch, dein Ziel von deinem Leben? Was, du hast ja schon gesagt, du hast auch so ein bisschen durchs Wandern die Religion nochmal für dich so neu entdeckt und bist religiös geworden. Aber was ist so, wenn wir jetzt mal übergeordnet, was ist dein Lebenstraum?
Glücklich zu sein. Ich glaube, das ist meine Aufgabe. Ich bin, wie schon gesagt, ich bin reich beschenkt worden und sehe meine Aufgabe, diese Geschenke sinnbringend einzusetzen und eben selber glücklich zu sein, dieses Glück weiterzugeben. Ich möchte jetzt aber nochmal kurz bei dem Reich einhaken. Geld und Status sind mir jetzt nicht wichtig, aber mir ist finanzielle Freiheit wichtig.
Dass du das machen kannst, was du machst, ne?
Genau. Also Geld ist für mich Freiheit. Was ich ganz furchtbar finde, das ist im Moment so ein neuer Trend, ohne Geld um die Welt. Also wenn irgendwelche Menschen glauben, also weil es ihnen hier, ich sage es mal ganz drastisch, die so wohlstandsverwahrlost sind, dass sie jetzt irgendwie einen zusätzlichen Kick brauchen, dass sie jetzt ohne Geld reisen und dann im Prinzip von der Gastfreundschaft irgendwelcher Drittweltländer leben. Das finde ich regelrecht widerwärtig. So, ich habe jetzt überhaupt kein Problem damit, mich einladen zu lassen. Also ich werde sehr häufig unterwegs eingeladen und ich überlege dann immer, also A, will ich das, passt das jetzt gerade? Und B, kann ich das diesen Menschen auch zumuten? Fühlt er sich jetzt verpflichtet oder ist das jetzt okay für den? Wenn das jetzt passt und wenn ich es nicht, also ich bin nie darauf angewiesen, ich mache das freiwillig, dann ist es auch okay. Also ich habe nichts dagegen, Gastfreundschaft anzunehmen. Aber das als Geschäftsprinzip oder als Reiseprinzip zu nutzen, das finde ich scheiße. Also ich kann meine Reisen immer selber finanzieren. Das heißt aber auch im Umkehrschluss, und das ist jetzt auch wieder eine unbeliebte Seite der Medaille, dass ich mich nicht sponsern lasse. Die andere Seite der Medaille ist, dass ich auch für keine Good Causes laufe. Also wird gesagt, ja, engagierst du dich für soziale Projekte oder machst du das? Sag ich, nein. Ich wandere wirklich aus Hedonismus. Das macht mir Spaß, das finde ich toll. Und solange ich damit niemanden auf der Tasche lege und mein eigenes Geld verbreite, kann ich damit tun und lassen, was ich will. Und ich muss jetzt nicht das Wandern damit verbrämen oder aufwerten, dass ich jetzt für rumänische Tierheime wandere oder was weiß ich, für seltene Krankheiten oder sowas.
Aber das ist wieder witzig, dass Menschen diesen Grund suchen, etwas zu tun, um zu. Ne? Also du tust ja Wandern, weil du das liebst. Und das ist so, manchmal, wir haben ja so Tätigkeiten in unserem Leben, auch dieses Urlaub, was ich eben angesprochen habe. Wir denken immer, wir müssen irgendwas um zu. Aber warum machen wir nicht einfach mal das, weil es uns Spaß macht? Weil wir darin, wie du, anscheinend total aufblühst und glücklich bist.
Genau. Also ich finde jetzt Verknüpfung schwierig. Also ich spende tatsächlich privat sehr viel. Aber ich möchte das nicht mit dem Wandern. Ich spende für etwas, weil ich das gut finde. Und warum sollte jemand Geld für rumänische Kinderheime spenden, nur weil ich jetzt durch die Gegend wandere? Also das finde ich schwierig. Das hat so ein bisschen was Protestantisches, dass man immer irgendwie, dass es schlecht ist, nur der Lust will. Also nur, weil ich dazu Lust habe, ja, es ist mein Geld und damit kann ich tun, was ich möchte. Und das setze ich dann halt so ein, wie ich Lust habe.
Sehr schön. Wir kommen so langsam ans Ende, Christine. Deswegen ein paar schnelle Fragen, aber du kannst ausführlich antworten. Ich habe mich gefragt, blickst du durch das Wandern anders auf die Welt? Also ne, du warst jahrelang in der Wirtschaftswelt, hast da deine Karriere gemacht und. Jetzt seit über 15, fast 20 Jahren wanderst du. Hat sich da deine Perspektive ein bisschen geändert?
Also nicht ein bisschen, sondern ziemlich viel. Also fangen wir mit dem Einfachen an. Also ich habe gelernt, eigentlich ist alles in Laufweite. Also ist wirklich Idiot, weil du denkst dir so, oh, Spanien, Norwegen, Flugzeug, wo, nee, du kannst eigentlich überall hinlaufen. Also ganz einfach, alles ist in Laufweite. Das Zweite, was sich total geändert hat, ist das Anspruchsdenken. Also wenn du weißt, dass du mit dieser 5 Kilogramm Ausrüstung und wirklich sehr, sehr wenig Geld, also ich kalkuliere das all in, also da ist aber wirklich alles von Handyvertrag, Krankenversicherung, Hotelaufenthalte, pipapo, ich lebe von 1.000 Euro im Monat. So, die man sich halt irgendwie auch ansparen kann, gerade hier in Westeuropa. So, wenn du weißt, mit wie wenig du auskommen kannst, dann verlierst du total Zukunftsängste. Also ich weiß noch, ich bin nach der ersten Wanderung zurück nach Deutschland gekommen, also da war ich Mitte 30. Ich war eine Managerin, die gerade in hohem Bogen aus ihrem Job geflogen war und musste jetzt schnellstmöglich wieder einen Job finden und Geld verdienen. Und ich hatte null Angst. Also, und es waren jetzt nicht so schöne Zeiten wie jetzt, wo es sehr viele Jobs gab. Es war sehr hohe Arbeitslosigkeit. Aber ich hatte null Angst, weil ich wusste, wenn das jetzt nichts wird mit dem Job, dann gehe ich halt einfach wieder wandern. Und ich brauche nicht viel. Das ändert sich total. Jetzt muss ich noch weiter ausführen, obwohl du jetzt eine kurze Frage haben wollt. Wenn Leute auf so eine erste Wanderung losgehen, dann quälen die sich immer, ja, habe ich genug Geld? Bin ich jetzt fit genug? Ich sage mal, Leute, das sind alles nebensächliche Fragen. Die Hauptfrage ist, was mache ich, wenn mir das mit dem Wandern wirklich gut gefällt? Und dann lachen immer alle, das ist aber wirklich ernst gemeint, weil wenn du wirklich Blut geleckt hast nach so einer Wanderung, deine Werte, deine Einstellung und vor allem deine Glücksschwelle wird sich so sehr ändern, also so drastisch ändern, dass du nicht einfach zurück kannst in dein altes Leben. Es geht einfach nicht, weil du bist dann mit Geld, mit Status einfach nicht mehr so leicht zu motivieren. So, und deswegen, also meine Werte haben sich nicht nur ein bisschen, sondern wirklich drastisch geändert. Drastisch
verändert. Und wenn jetzt Menschen auf die Idee kommen zu wandern, jetzt vielleicht nicht direkt 6 Monate, sondern vielleicht 1 Monat, 3 Wochen, was würdest du denen empfehlen? Jetzt nicht welche Reiseroute und, sondern was würdest du grundsätzlich für die Vorbereitung oder für die Planung, was würdest du denen empfehlen?
Danke für diese Frage, weil auch da kommen wieder alle an, ja, Schuhe, pipapo. Und ich sage, das ist wirklich wieder so ein Mindset. Also mein heißer psychologischer Tipp ist, wenn ihr auf so eine Tour geht, dann stellt euch um Gottes Willen nicht vor, das ist jetzt mein heiß ersehnter Urlaub. Das ist jetzt nicht mein Once-in-a-Lifetime-Trip. Weil wenn du diese Urlaubseinstellung hast, und das wird irgendwie unterwegs ein Problem geben. Und es ist nicht die Frage, ob es ein Problem gibt. Es ist nur die Frage, wann, wie oft und welche. Ne? So, da denkst du dir, womit habe ich das verdient? Also ich habe jetzt meinen Job gekündigt. Ich habe so viel Geld angespart. Und jetzt regnet es 5 Tage am Stück. Oder das Wetter ist schlecht. Oder ich habe jetzt Fußprobleme. So, stell dir stattdessen vor, das ist mein neuer Job. Das ist ja erstmal counterintuitive, weil du denkst, du willst ja raus aus dem Job. Aber nein, hab diese Jobmentalität, weil bei einem Job erwartest du ja auch nicht, dass jeder Tag toll ist. Da geht's immer durchstrecken. Und so gehst du auch das Wandern an. Sagst du so, früher bin ich zur Arbeit gefahren, jetzt gehe ich eben jeden Tag 30 Kilometer wandern. Und damit überstehst du auch so durchstrecken. Das heißt, Wandern ist mein Job, den ich aber für nichts auf der Welt eintauschen würde.
Mhm. Sehr schön. Und weitere Tipps hast du ja auch in deinem Buch, teilst du ja auch im Internet, da kann man sicherlich reinhören. Wir machen am Ende noch den kurzen Hinweis auf die Links. Aber ich muss meine abschließende Frage stellen, Christine, denn das Motto der Detox Rebels ist, wir müssen nicht mehr machen, sondern wir müssen einfach nur etwas anders machen. Und meine abschließende Frage an den Gast ist immer oder an die Gästin ist immer, was sollen wir zukünftig anders machen? Gibt es eine Sache, die dir gerade spontan in den Kopf kommt, die du dir wünschen würdest, die wir ab jetzt, ab morgen anders machen?
Ja, wieder philosophisch. Ich glaube, jeder Mensch hat so einen geistigen Hochglanzkatalog, wo also alle möglichen Sachen drinstehen. Ne? Die meisten Menschen blättern da durch und denken, boah, Blockhütte, Alaska, Kreuzfahrt, kann ich eh nicht und werden eigentlich depressiv, wenn sie ihren Katalog durchblättern. Der große Unterschied zu mir ist, ich habe so viele Sachen gemacht, dass ich weiß, also egal ob Blockhütte oder sonst wie, wenn ich das jetzt wirklich machen will, dann klappt das in der Regel auch. Also ich meine, ich werde jetzt nicht mehr Claudia Schiffer werden oder nicht mehr Schachweltmeister, aber viele Sachen, man muss die gar nicht abhaken. Also guckt mich an, Plattfüße, X-Beine, 5 Kilo Übergewicht und ausgerechnet, ich bin die meistgewanderte Frau der Welt geworden. Also blättert, wenn ihr das nächste Mal euren Hochglanzkatalog durchblättert, dann legt den nicht sozusagen frustriert zur Seite und sagt, das klappt eh nicht, sondern denkt, also wenn das irgendwie Menschen möglich ist, dann probiert es doch einfach. Und die meisten Sachen sind viel einfacher erreichbar, als man denkt. Also einfach dranbleiben, den Katalog nicht frustriert zur Seite legen, sondern dranbleiben und das einfach mal umsetzen. Weil wenn du es einmal gemacht hast, dann kriegst du dieses Selbstvertrauen, dann wird es das nächste Mal klappen und dann wieder klappen und dann wieder. Und das ist so ein bisschen Rezept zum glücklicheren Menschen.
Das ist ein schöner Abschluss und ich habe es erwähnt, Du hast 4 Spiegel-Bestseller geschrieben, 4 Bücher, wo man sich auf jeden Fall noch Erfahrungen, Erlebnisse, Tipps, alles Mögliche abholen kann. Eventuell kommt dann nächstes Jahr ja ein neues Buch. Du bist auf Live-Tour, je nachdem, wann die Podcast-Folge rauskommt und wann du die auch hörst, lieber Zuhörer oder liebe Zuhörerin. Einfach mal auf der Homepage bei Christine Thürmer nachschauen, da sind immer die Termine erwähnt und ich freue mich jetzt auf deinen Reisebericht dann nach diesem Sommer, also dann im Winter, wie es bei dir gelaufen ist in Asien, ob du es erfolgreich geschafft hast in Japan. Ich drücke auf jeden Fall die Daumen und bin mir auch sicher, dass du wahrscheinlich aus dem letzten Jahr gelernt hast.
Oh ja.
Oder? Ja. Und das ein oder andere dann anders machst. Also Christine, ich könnte wahrscheinlich noch stundenlang weiter mit dir sprechen. Du hast so viel zu erzählen und das ist das, warum ich dich auch unbedingt in dem Podcast haben wollte, weil du nicht nur zum Wandern begeisterst, also in dieser Natur und einfach los, sondern ich finde deine Lebenseinstellung, deinen Blick auf das Leben, ja, ich wollte das einfach mit unserer Community einfach mal teilen. Deswegen vielen Dank, dass du da warst.
Sehr gerne, es hat viel Spaß gemacht. Dankeschön.